ich habe ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl, so, hat mich einfach richtig gefreut, wo ich gesehen habe, dass das klappt, und bin jetzt wirklich gespannt, wie es losgeht. Und auch jetzt die letzten Tage haben mich viele Leute so gefragt, und freust dich jetzt? Und weil jetzt ist ja doch eigentlich ganz normal, ich hatte jetzt so eine Pause und normal geht jetzt morgen die Spielerlaufbahn wieder los und jetzt ist es halt anders, deswegen kann ich das noch nicht so ganz beurteilen, aber ich habe einfach mega Bock, jetzt mit den Jungs auf den Platz zu gehen und in dieser, aus einer anderen Perspektive da zu helfen, mich weiterzuentwickeln, einfach Gas zu geben, und freue mich wirklich sehr drauf.
Wie geil ist das denn?
Der offizielle SC-Podcast.
Sali, liebe SC-Fans, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim offiziellen SC-Podcast. Auch diese Folge wird wieder präsentiert von Jobrad Loop. Mittlerweile sind es ungefähr 5 Wochen, sind jetzt vergangen seit Istanbul. Wir hatten ein bisschen Zeit runterzukommen, ein bisschen Zeit durchzuschnaufen. Marius, ich glaube, auch für dich war es auch mal an der Zeit, oder, dass wir ein bisschen runterkommen. Wie geht's dir?
Absolut, ja, mir geht's gut. Es ist heiß in Freiburg, wahrscheinlich da, wo ihr sitzt auch, wo ihr es hört. Wir sind natürlich alle im WM-Fieber, das heißt, wir können schön fleißig schauen. Wir haben auch ein Tippspiel, wenn ich gerade noch mal dran dachte, bei uns im Büro, wir sind zu viert. Und aktuell bin ich Erster. Bin
gestern, ziemlich eng, gell?
Also, gestern an dir vorbeizogen, weil ja. Ich habe 3-2 Norwegen gegen Senegal tippt.
Kam.
Das war genauso richtig,
ja. Ich habe heute Morgen kurz nochmal aufstehen, mal kurz reingeguckt, und da hatte ich Jordanien hat gespielt gegen Algerien, richtig. Da stand es 1-1, ich habe 1-1 getippt, und dann habe ich meinen Kaffee getrunken, mich währenddessen so ein bisschen fertig gemacht und habe gedacht, das habe dann geguckt, wie wir getippt haben, das wäre ein Big Play gewesen, weil keiner hat unentschieden gehabt und es wäre sogar noch 1-1 genau das perfekte Ergebnis. Dann haben die Algerier noch das Ding gemacht, dann bist du vorbeigezogen, aber es ist mega knapp aktuell. Und die zwei anderen Luftpumpen, die haben wir schön abgehängt. Ja. Da, liebe Grüße an die zwei Chaoten, die vergessen haben, alle Bonustipps am Anfang abzugeben. Das war natürlich sehr dämlich von den Zweien. Also es wird sich sowieso zwischen uns beiden entscheiden.
Das glaube ich auch. Absoluter Anfängerfehler, Lukas Konchi. und apropos WM, gestern Abend, also wir nehmen Dienstag auf, da war das Spiel zwischen Österreich und Argentinien. Also Lionel Messi hat groß aufgetribbelt. 2 Tore gemacht, und unser SC-Spieler Philipp Lienhardt war leider 90 Minuten auf der Bank, aber er ist eigentlich so ein gutes Stichwort für diese Folge. Philipp und Lienhardt, die zwei Namen müsst ihr euch schon mal merken, da ist die Verwechslungsgefahr heute sehr, sehr groß, weil wir haben sowohl einen Philipp als Gast als auch einen Lienhardt, aber eben nicht Philipp Lienhardt, sondern Patrick Lienhardt und Philipp Himmstedt, der Sportpsychologe ist in der Fußballschule. Und ja, so wie es jetzt eigentlich seit fast 3 Jahren, seit wir den Podcast aufnehmen, Tradition ist, machen wir eigentlich immer im Juni eine Folge zur Fußballschule, wo wir uns explizit hier mit der Jugendarbeit und natürlich auch mit der U23 beschäftigen wollen. Und Patrick Lienhardt ist jetzt unser erster Gast, langjähriger Spieler hier, der jetzt seine Karriere beendet und der jetzt Jugendtrainer wird, der Co-Trainer in der U19 wird bei Julian Wiedensohler. Und mit ihm haben wir uns mal unterhalten und wollen ihn jetzt gleich mal fragen, wie das so ist eigentlich jetzt vom Profitum, quasi vom Spielertum zum Trainer zu wechseln, welche Ziele er sich gesetzt hat und wie schwer ihm das auch fiel, die Karriere zu beenden.
Ja, Paddy, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast nach deinem Urlaub.
Vielen Dank für die Einladung.
Hast schon vorhin erzählt, in Kroatien warst, hast dich gut erholt?
Ja, auf jeden Fall. War schön. Wir haben nach der Saison nochmal ein bisschen uns die Köpfe zusammengesteckt und ein paar Vorbereitungen schon getroffen. Und dann hat so 12 Tage nochmal kurz durchatmen, nochmal Energie ein bisschen sammeln, hat richtig gut getan. Wetter war top. Und jetzt freue ich mich aber, dass auch wieder losgeht, auf jeden Fall.
Das glaube ich dir. Du bist vor ein paar Wochen 34 geworden, deine Karriere als Spieler beendet. Warum ist Schluss nach dieser Saison?
Ja, es war ein Prozess, muss ich schon sagen. Es war ein Prozess. Also ich meine, wenn man gesund ist, fit ist, gibt es nichts Schöneres als Fußballspielen, glaube ich. Das muss man schon sagen. Und war dann schon auch, tat auch ein bisschen weh, die Entscheidung so zu treffen. Nichtsdestotrotz bin ich schon immer auch ein Spieler oder ein Mensch gewesen, der sich Gedanken gemacht hat, wie es weitergeht, auch wann es Sinn macht, vielleicht auch den nächsten Schritt oder einen anderen Schritt einzuleiten. Und das Jahr 2025 war extrem bitter für mich, mit ganz vielen Verletzungen. Ich glaube, ich habe nur ein Spiel gemacht, also wirklich Pflichtspiel, mit dann erst einer Wadenverletzung, mit Sehnenbeteiligung, die sich lang gezogen hat, dann Vorbereitung wieder voll da gewesen. Und dann kam so eine blöde Kopfverletzung, wo ich dann wirklich auch, die mich komplett rausgeschmissen hat, wo ich 3-4 Tage im Krankenhaus lag mit, Stirnhöhle war gebrochen, offenes Schädel-Hirntrauma.
Wow.
Und es ging dann, glaube ich, 8 bis 10 Wochen, bis ich überhaupt wieder ein bisschen Puls haben durfte, wieder ein bisschen was machen durfte. und ging dann lang, bis ich zurückkam und dann auch schon, diese Zeit war schon ein Prozess, wo ich so ein bisschen nachgedacht habe, ey, okay, ist das jetzt so ein Zeichen, reicht langsam. Und ja, dann habe ich mich, glaube ich, Ende 25, Anfang 26 schon so entschieden, habe gesagt, ey, vielleicht treffe ich jetzt die Entscheidung für mich und wenn es dann nochmal gut läuft und ich kann nochmal ein schönes halbes Jahr haben, dann perfekt. Und falls es aber nicht klappen sollte und halt wieder muskulär oder so dann reagiert, dann ist es auch die richtige Entscheidung gewesen. Und da bin ich jetzt wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich nochmal die Rückrunde spielen konnte, nochmal auch mit ein bisschen Verzögerung dann. In der Vorbereitung war ich nochmal ein, zwei Spiele, glaube ich, raus, aber dann konnte ich jetzt zum Schluss echt nochmal auf dem Platz stehen und das war für mich mega schön und fühlt sich jetzt auch dann doch allem, auch wenn es dann am Schluss nochmal ganz ordentlich lief, für mich persönlich richtig an, diesen nächsten Schritt jetzt zu gehen und ja, freue mich drauf.
Wir sprechen später nochmal ausführlicher auch über deine Karriere natürlich und wie es jetzt auf jeden Fall auch weitergeht danach. So viel kann man schon sagen, du bleibst im Verein auf jeden Fall erhalten. Das ist schon mal sehr schön. Wir wollen aber so ein bisschen auf deine Zeit auch als Spieler nochmal blicken. Du warst ja nämlich zwischen 2005 und 2013 hier schon Fußballschüler in der Freiburger Fußballschule. Wenn du so an diese Zeit zurückdenkst, was kommt dir da als allererstes in den Kopf?
Oh, ich weiß schon, ich kam ja dann wirklich von meinem Heimatverein SV Berghaupten, kam ich zum Sportclub. Und dann dieses erste Mal so, also ich war oder bin eigentlich schon immer Freiburg-Fan, so angefangen hier im Familienblock im Dreisamstadion, dann irgendwann, wenn man größer wurde, älter wurde, Nordtribüne. Und es war dann schon so echt für mich was Besonderes, mit Puls so hierher zu fahren, auf das Gelände zu kommen, das ist der große SC Freiburg. Für mich damals als kleiner Junge war schon was Besonderes.
Und du warst, wie alt warst du da?
In der U14 bin ich hergekommen. Mhm. Also die ersten Trainings waren dann so mit 13. Ich war dann erst Bezirksauswahl Offenburg, dann südbadische Auswahl und dann darüber halt hat sich schon abgezeichnet, dass es hier wahrscheinlich dann relativ schnell losgeht. Und dann, ja, 2 Jahre gependelt und dann ins Internat. Und es war dann richtig, richtig cool für mich auf jeden Fall.
Du bist 2 Jahre älter als ich, da muss ich kurz reingrätschen. Das ist so die Zeit von Anfang der 2000er, 2005 so. Das ist auch die Zeit, wo ich mit dem SC so groß wurde. Ja. Welcher Spieler kommt dir da so in den Kopf? Wen hast du da so als Vorbild gehabt vielleicht aus der Zeit?
Ich weiß noch, so Mittelfeld, Roder Anta fand ich richtig cool.
Roder Anta, Fußballgott.
Genau, Koulibaly halt mit seinem Bumster, mit seinem linken Hammer. Und so was, ja, Dribbling halt so, Jaschwili. Das waren schon so die drei, wo ich, gerade offensives Mittelfeld und Sturm so, waren schon die, wo ich immer sehr gerne zugeguckt habe, auf jeden Fall.
Wenn du gesagt hast, wo du hier reinkamst, damals war die Fußballschule noch relativ neu, ne? Das war bestimmt beeindruckend, oder? Wie es, wenn man dann so auf so ein Gelände kommt,
ja,
oder?
Wahnsinn. Klar, und man hat es ja als vom Dorf her aber nicht gekannt, ne? Ja. Und so wie das dann alles hier organisiert ist. Und dann kommst du hier rein und siehst ja auch die U19-Spieler, die U23-Spieler. Das war für mich schon so, oh, cool. So. Und dann von den Trainern hat man einen riesen Respekt, sogar schon ein bisschen Furcht gehabt, so. Und aber ja, ja. Einfach eine schöne Erinnerung so und umso cooler, dass ich jetzt auch so lange hier sein konnte oder hier sein darf. Ja.
Eins deiner Highlights war mit Sicherheit in der Zeit auch das DFB-Pokal, der DFB-Pokalsieg 2010, 2011, zusammen mit Günni, Matze Ginter, Schwolo dann da gespielt. Christian Streich war dein Trainer, Lars Vossler Co-Trainer, alles noch Personen, die immer noch im Verein sind. Wie oft blickst du auf dieses Erlebnis zurück? Kommt es dir noch ab und zu in den Sinn?
Ja, also klar, es ist gerade so ein Endspiel und in Berlin und es war schon, also der ganze Weg dahin, die Reise dorthin war schon richtig cool mit den Spielen und dann auch das Finale dort zu spielen und auch zu gewinnen, weil es war dann echt auch eng, wir haben am Schluss ja nochmal einen Ausgleich gekriegt und dann im Elfmeterschießen gewonnen und war schon auf jeden Fall besonders. Ich meine, das ganze Jahr, das war auch noch in dem Jahr 2011, wo ich dann Abitur noch gemacht habe und so, boah, das war echt eine stramme Zeit so. Aber man denkt sehr gerne zurück, weil alles auch erfolgreich abgeschlossen worden ist und wirklich auch die Jungs von damals, so wir haben heute noch Kontakt tatsächlich. Wir haben so aus meinem Jahrgang, 92er Jahrgang und außenrum so, haben wir echt noch Jungs, wo wir uns mal Silvester in der Sommerpause oder immer mal wieder zu einem Geburtstag und das ist echt mega, mega schön, das ist schon cool.
Ist das auch ein Thema, wenn du jetzt die Jungs noch triffst, irgendwie Günni, Matze oder auch Christian Streich in Freiburg, läuft man sich immer irgendwie über den Weg, wird das dann ab und zu noch angesprochen, der Pokalsieg?
Ich glaube, gerade die gesagten Leute haben noch größere Erlebnisse und noch mehr erreicht als das jetzt. Ich glaube, ich weiß nicht, wie oft Streich den Pokal gewonnen hat, öfters. Aber ich glaube, man freut sich, so ist zumindest auf meiner Seite. Ich hoffe und glaube bei den anderen aber auch, dass wenn man sich sieht, dass man einfach sich freut, sich zu sehen und einfach eine positive Zeit auch zusammen hatte. Und das ist immer so, wenn wir uns erzählen, quatsch mal kurz und flachs ein bisschen oder so. Und das ist wirklich richtig cool, dass man auch diesen Weg jetzt von den Spielern oder den Trainern dann so mitgesehen hat oder auch einfach verfolgen konnte. Das war schon richtig cool.
Du bist ja zumindest so, wie wir dich wahrnehmen, jetzt eher ein ruhigerer Typ, sag ich mal. Aber wenn du den Platz betrittst, dann bist du ein Lautsprecher. Dann nimmst du das Team an die Hand und versuchst, die zu führen. Woher kommt dieser Gegensatz? Also was ändert sich, wenn du dann die Seitenlinie überquerst und den Platz betrittst?
Ich glaube einfach, dass es hilfreich ist, wenn man miteinander spricht auf dem Platz. Ich glaube, dass es brutal hilft. Und es war schon, muss ich ein bisschen zurück überlegen, ich glaube, ich bin U14 eben, wie wir gerade gesagt haben, hergekommen. Ab U15 war ich eigentlich immer Spielführer in meinen Mannschaften, zumindest in meinen Jahrgängen. Klar, wenn ich als Jüngerer oben gespielt habe, dann logischerweise nicht. Aber für meinen Jahrgang war ich eigentlich immer Kapitän und habe sehr früh von den Coaches auch so mitbekommen. Ey, also nach dem Motto, du bist nicht nur verantwortlich für dein Spiel, sondern so schau auch, dass vielleicht die Mannschaft gut spielt und du kannst einen Einfluss darauf haben. Das habe ich sehr früh, glaube ich, schon beigebracht bekommen, auch habe das dann probiert, es war erfolgreich und war für mich dann auch immer ein bisschen Qualitätsmerkmal, dass ich halt organisieren kann, dass ich auch das, ja, vielleicht das große Ganze so ein bisschen gesehen habe oder auch sehen musste zu der Zeit, wie eine Gruppe funktioniert, wie eine Gruppendynamik funktioniert, wie aber auch das Spiel, wo sich Räume ergeben und es glaube, es hilft auch einfach. Man kann sein eigenes Spiel einfacher machen, wenn man einfach kommuniziert und das habe ich immer versucht, in meiner ganzen Laufbahn, egal wo ich war, beizubehalten und glaube, dass das mich auch schon irgendwo ausgezeichnet hat, ja. Mhm.
Du warst ja 9 Jahre weg aus Freiburg. Du hast für 2 Brücken gespielt, bei Jahn Regensburg, Eintracht Trier und auch noch in Homburg. Vielleicht nicht ganz einfach, aber könntest du dir eine Station rauspicken, wo es am meisten Spaß gemacht hat?
Oh, das ist schwierig, das ist schwierig. Ich meine, es geht immer so, meistens nicht immer um Stationen, sondern auch um einzelne Saisons. Mhm. Also gerade jetzt in Trier das erste Jahr, da habe ich auch noch sehr viele Freunde, wo wir wirklich brutal waren. Da war die also Regionalliga Südwest damals auch wirklich unfassbar stark mit Elversberg, Mannheim, Offenbach, Saarbrücken. Die war wirklich, und wir hatten aber echt auch eine richtig coole Truppe. Und wir waren sogar Herbstmeister, am Schluss sind wir dann ein bisschen abgerutscht noch auf 4 oder 5. Aber wir haben echt eine coole Zeit gehabt, einen brutalen Zusammenhalt. Und ansonsten, in Homburg hatten wir auch coole Jahre, gute Mannschaften und ich glaube, da kann man jetzt nicht so den Verein oder eine gewisse Zeit rausheben, sondern eher dann so die einzelnen Saisons oder auch die Phasen, wo dann einfach immer wieder erfolgreich waren und richtig gut waren.
Ich habe gestern auf transfermarkt.de mal so ein bisschen durchgeschaut, deine Saisons, und mir ist da eine Sache aufgefallen, das ist nämlich bei jedem Verein war es irgendwie eine andere Position, die du gespielt hast. Also am Anfang 2 Brücken. Offensiv, da war es noch so ein bisschen durcheinander. Also mal links, rechts, mal zentral. In Regensburg dann eigentlich fast nur noch links oder rechts, also nur noch Außenbahn. Und in Trier dann auf einmal zentral offensiv. 10er wahrscheinlich, denke ich mal, ja, oder? Und dann in Homburg wieder nur links. War das tatsächlich so? Also stimmen die Daten? Oder,
nicht immer. Also es war schon ganz so, dass ich am Anfang meiner Laufbahn eigentlich eher immer offensiv gespielt habe. So, wie gesagt, auf 10 so im Zentrum immer angefangen. Dann in 3. Liga Regensburg schon eher auf dem Flügel. Der dann so ein bisschen, ich bin jetzt kein Sprinter, der die Linie hoch und runter rennt, aber der so ein bisschen reinschwimmt von außen und dann damit kickt. Das war dann schon da meine Position. In Trier bin ich dann auch bewusst tatsächlich hingewechselt, weil ich wusste, der Trainer plant mich voll auf 10. Das war schon so auch mein Learning, wo ich gesagt habe, ey, ich würde eigentlich lieber zentraler spielen. Und dann in Homburg war es aber eigentlich alles. In Homburg habe ich relativ so im 4-3-3 auf 8 zu angefangen, auch so eine Mischposition, die mir sehr gefallen hat. Und bin dann auch im Nachhinein auch immer wieder ein bisschen, umso älter ich wurde, immer ein Stück weiter nach hinten, weil eben auch diese Kommunikation, Organisation viele Trainer dann mir geschätzt haben. Und dann auch hat mir damals auch, glaube ich, ein bisschen eine Baustelle im Zentrum und hat er mich so auf 6, Doppel-6. Und habe ich die letzten 2 Jahre, glaube ich, eher sogar im zentralen Mittelfeld noch gespielt.
Aber wie kamst du mit diesen ständigen Positionswechseln klar? Also ich habe zum Beispiel mal mit Niki Beste mich länger unterhalten, dann nachdem er ein paar Wochen oder Monate dann beim SC war. Und er hat eigentlich in seiner ganzen Karriere immer links gespielt. Und bei uns spielt er jetzt rechts. Und dann hat er schon gesagt, ja, ich habe schon ein bisschen gebraucht, so am Anfang auch, um klarzukommen mit der anderen Seite jetzt, ne, ein paar Sachen anders zu machen. Wenn es bei dir vielleicht sogar pro Spiel mal irgendwie unterschiedlich war, ging es für dich immer relativ einfach, dann eine andere Rolle einzunehmen?
Außer sie ist halt dann ganz neu. Ich weiß noch, letztes Jahr habe ich in meiner Vorbereitung noch einmal dann Rechtsverteidiger so gespielt und es hat dann auch, aber man muss sich ein bisschen mit der, im Alter wird es einfacher, muss man auch sagen, weil man sich immer schon mit Video und Gegenspieler, man beschäftigt sich ja mit den Thematiken des Fußballs, unabhängig jetzt von der Position. Aber man braucht schon ein bisschen, ich glaube, man muss sich ein bisschen Zeit geben. Es ist auch immer hilfreich, wenn man dann im Training schon mal ein paar Einheiten hat, wo man die Position spielt oder auch in gewissen Trainingseinheiten, wo es Ausschnitte sind, dann einfach diese Position dann in dem Ausschnitt auch dann einfach trainiert und dann weiß, dann kommt man halt mit gewissen Situationen schon mal in Berührung, die im Spiel auch kommen. Aber mir hat es jetzt eher Spaß gemacht, anstatt dass es mich jetzt genervt hat. Also klar, wenn es jetzt irgendeine Position gewesen wäre, wo ich gesagt habe, boah, ey Coach, da sehe ich mich gar nicht, dann hätte ich auch immer ehrlich sagen können, nee, das war schon oft auch so in Absprache. Ich kann dir das vorstellen, mal kurz mich mitgenommen, dass ich auch selber dann in Anführungsstrichen dahinter stehe. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man sowas macht, dass man einfach sagt, so, du spielst jetzt da und jetzt so nach dem Motto, du musst das einfach machen, egal wie du es findest, sondern immer ein bisschen in Absprache und deswegen war es für mich eigentlich immer ganz cool, neue Erfahrungen zu sammeln und oft fand ich es auch dann ganz, ja, ganz cool, einfach diese Position auszuüben und was Neues zu lernen.
2016, 17 seid ihr mit Homburg aus der Regionalliga Südwest abgestiegen als 15. Also sogar 6 Teams abgestiegen. Danach in der Oberliga gespielt, Rheinland-Pfalz. Da seid ihr richtig abgegangen. Die ersten 26 Spiele habt ihr alle gewonnen. Das war schon einfach für euch, oder wie?
Ja, also ich muss sagen, ich war davor, tatsächlich war ich in Trier. Bin dann erst nach Homburg gekommen, als sie in der Oberliga waren. Wir hatten damals aber wirklich, also ein Kumpel von mir hat auch noch dort gespielt, ist schon vor mir hingewechselt und ich wollte eigentlich nicht in die Oberliga gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann habe ich aber schon ein bisschen gewartet und es haben andere Vereine haben sich so, hat sich nicht so aufgetan, wo ich gesagt habe, das passt super. Und in Homburg war dann schon so ein klarer Plan, okay, 1+2, wir wollen jetzt ein Jahr und dann wollen wir auch in der Regionalliga oben angreifen danach. Also es soll nur so eine Zwischenstation sein und die Mannschaft war unfassbar gut. Also ich war dann mit der, ich glaube, Vorletzte oder Letzte, der dann auch noch dort unterschrieben hat. Und wir hatten eine Top-Regionalliga-Mannschaft, ich konnte das ja schon ein bisschen einschätzen. Und ich glaube, wir haben dann die ersten 22 Spiele alle.
26 sogar.
Alle gewonnen, auch glaube ich immer mit 2 Toren Unterschied mindestens.
So genau habe ich dann nicht mehr geguckt.
Aber. Wir haben wirklich das alles auseinander. Zerschossen und es war im Nachhinein ein unfassbar cooles Jahr, hat richtig Bock gemacht und wir wurden auch, glaube ich, wenn die Mannschaft dann im Sommer nach dem Aufstieg 2-3 Spieler dazu bekommen und wurden danach in der Regionalliga Zweiter. Also das heißt, wie gut die Mannschaft war und wer sich da so entwickelt hat, das war dann schon im Nachhinein der richtige Schritt, weil ich mir sehr, sehr schwer getan habe, mit in die Oberliga zu wechseln, muss ich ehrlich sagen.
Am Schluss seid ihr mit 96 Punkten, 17 Punkte Vorsprung Meister geworden, also kann man dadurch nochmal unterstreichen. Aber wie war es dann so nach einer Zeit, also wenn man dann so 20 Spiele am Stück gewinnt, man weiß ganz genau, ja, wir laufen jetzt hier einfach durch. Da die Spannung noch irgendwie hochzuhalten, auch im Training und so weiter, war das trotzdem irgendwie da oder habt ihr schon
gemerkt? Also man muss zum einen sagen, das hat der Verein ganz clever gemacht, wir hatten im Vergleich zu den Verträgen eine ordentliche Punktprämie, wo du auch den einen oder anderen motivieren konntest, der nicht den intrinsischen Ehrgeiz hatte. Aber es war auch einfach so ein Flow, wir hatten Bock zu kicken, es lief so, also was gibt Schöneres als Fußballer? Und gerade die Heimspiele dann, Stadion war dann oft relativ gut besucht, wir hatten einen guten Platz, gerade die Auswärtsspiele waren manchmal zäh, aber es ist auch ein lustiger Side-Fact, wir haben dann damals, wir haben diese Riesenserie gehabt, alle Spiele gewonnen und dann haben wir einfach gegen den letzten, Saar 05 war das, glaube ich, damals, zu Hause 1-0 verloren. Also das war so ein Spiel, das kannst du dir nicht vorstellen. Wirklich.
Das schauen
also,
alle bei Fußball-Läden, denken, das ist ein Fehler drin wahrscheinlich.
Ja. Ohne Witz, also wir sind, glaube ich, 3-mal Latte, haben 2 Elfmeter noch nicht gekriegt, 2-mal von der Linie gekratzt, die kommen einmal fürs Tor, oder ich sage jetzt mal über die Mittellinie gefühlt und der haut das Ding aus 25 Meter in den Winkel. Das ist manchmal wie Fußball, da läuft, da saßen wir nachher in der Kabine, haben uns ja angeguckt, haben gesagt, gut, eigentlich kann es jetzt auch, das muss jetzt halt akzeptieren. Das war wirklich, das war dann... Aber ja, es hat Spaß gemacht. Also es war bei uns jetzt nie ein Thema, dass wir sagen. Und es war auch, genau, das fällt mir jetzt auch noch ein, Pirmasens war uns trotzdem auf den Fersen. Also die waren hinten dran, wir haben halt alles wirklich weggeschossen, aber die haben auch, ich glaube, die hatten 6-8 Punkte Rückstand. Also war nicht so, dass wir jetzt sagen, wir sind 20 Punkte vorne. Ne? Okay, und deswegen war schon auch unser Ansporn war schon und die ganze Mannschaft hatte Optionen, dass wenn wir aufsteigen, dass sich der Vertrag verlängert so. Und deswegen wollten alle dieses, das war dann schon wirklich. Richtiges Ziel, wo sich jeder damit, egal ob er gespielt hat oder nicht, voll integriert hat. Und das war cool, das war ein gutes Erlebnis.
Ja, du hast jetzt ein paar Ligen kennengelernt. Ist der Unterschied so groß dann zum Beispiel zwischen Oberliga und Regionalliga? Ist das vielleicht sogar der größte Schritt? Und wo liegen da die Unterschiede fußballerisch?
Also ich fand klar, weil wir auch eine brutale Mannschaft hatten jetzt in der Oberliga, fand ich den Unterschied schon sehr hoch. Aber ich glaube, das war dann Oberliga, Rheinland-Pfalz, Saarland und Pfalz, genau. Und ich glaube, dass vielleicht Baden-Württemberg noch ein bisschen stärker ist, weiß nicht, habe ich nicht gespielt. So, wenn ich die Mannschaften sehe, die da als Aufsteiger in die Regionalliga kamen, waren die immer in der Regel einen Tick stärker, aber das will ich auch nicht so richtig bewerten. Aber ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied gewesen. Es ist natürlich auch, ich glaube, die Regionalliga wurde in den Jahren immer ausgeglichener. Es war dann auch eine Phase, wo halt keiner aufgestiegen ist und man sieht jetzt schon, also Elversberg, Saarbrücken, Mannheim, als sie alle noch in der Regionalliga waren und man sieht jetzt bei Elversberg, ist ja Wahnsinn. Also ich glaube schon, dass die Regionalliga ein bisschen unterschätzt wird, gerade die Top, sag ich mal, 4-6 Mannschaften so sind echt gute Mannschaften, wo auch alles professionell ist und so, wo dann echt viel investiert wird auch und gut gearbeitet wird. Trotzdem ist dritte Liga auch nochmal dann einfach viel professioneller, alles außenrum, mit mehr Fans, mehr Qualität der einzelnen Spieler. Und ich glaube, ein Trainer von mir früher hat mal gesagt, immer wenn du eine Liga höher kommst, ist so, du hast ja, ein bisschen weniger Platz und ein bisschen weniger Zeit. Und ich glaube, das trifft es eigentlich so ganz gut. Und ich glaube, umso höher dann mal noch kommt. Also wir haben dann auch in meiner Laufbahn habe ich jetzt dann auch immer, klar, Testspiele sind immer ein bisschen was anderes, aber mal Zweitligist gegen Zweitligisten Testspiel und so, ist immer noch mal was anderes, aber ich glaube einfach aus der Ferne, dann Richtung Bundesliga, Champions League, Dortmund habe ich mal gespielt, dann DFB-Pokal und so, das ist dann schon was ganz anderes. Ja. Und ich glaube schon, dass der Übergang fließend ist, aber ich glaube dann Richtung Bundesliga, Champions League ist schon mal eine richtige Lücke.
Ja. Ich glaube, wir haben schon mal mit jemandem im Podcast besprochen, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, haben wir auch das Beispiel gebracht, Toni Kroos hat ja zum Beispiel mal gesagt, wenn er lang bei Bayern 2 gespielt hätte, hätte er es vielleicht gar nicht hoch geschafft, weil der Fußball, ich glaube in der Regionalliga damals, einfach nicht zu ihm gepasst hat. Jetzt bist du ja auch ein Typ, der ja auch übers Technische kommt, übers Taktische und ein Stratege bist so. Hast du da auch ein bisschen die Sorge, dass du vielleicht in der Oberliga irgendwie untergehst, weil es da mehr ums Körperliche geht zum Beispiel?
Ja, schon. Also ich hatte tatsächlich in der, weiß gar nicht wann das war, ich glaube, wo ich Anfang 20 war, ich weiß nicht, ob es dritte Liga in Regensburg war, hat der Trainer mal zu mir gesagt, so nach dem Motto, entweder du wirst Bundesligaspieler oder du bleibst in der Regionalliga oder kehrst wieder zurück in die Regionalliga, so nach dem Motto. Ja. Weil der Fußball halt gerade dritte und zweite Liga echt extrem körperbetont ist und das jetzt nicht unbedingt meine Stärke ist. Ja, schwer zu beurteilen für mich. Ja. Ich glaube schon, dass Toni Kroos auch es hängt auch vom Spielstil der Mannschaft ab. Ja. Das war für mich natürlich immer so ein bisschen ein Thema. Ich hatte in der dritten Liga dann oft so, ich sage jetzt mal, maximal eine Handvoll Mannschaften, wo ich sage, ey, das macht wirklich auch Sinn. Weil klar, wenn jetzt alle gefühlt die Mannschaft einen Schnitt von 1,90 haben soll und nur körperlich Bälle nach vorne, zweite Bälle hinterher, kann ich wahrscheinlich nicht so helfen, wie wenn jemand hinten rauszockt und Fußball spielen will. Das ist schon so, die Thematik hat mich begleitet in meiner Laufbahn, definitiv. Aber im Endeffekt sind Spieler auch, glaube ich, immer schlau genug, um sich ein bisschen anzupassen. Und Toni Kroos ist jetzt wahrscheinlich, wäre auch, glaube ich, auch so oben, weit oben gelandet, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, jetzt warst du genau 9 Jahre unterwegs, wir haben es schon angesprochen. Was hast du denn so mitgenommen, als du nicht in der Heimat warst? Auch so menschlich, also ich meine, klar, Freundschaften wahrscheinlich, aber ja, gibt's noch was vielleicht?
Ja, viele, viele tolle Menschen, wirklich muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr froh drüber, sehr dankbar für, auch heute noch Freundschaften. Klar, es ist dann schwer, auch diese Leute jetzt regelmäßig zu sehen, aber immer, wenn man sich dann wieder sieht oder mal hört, ist es cool und auch die, ich glaube, die Selbstständigkeit, das hat mir schon früh geholfen. Ich bin natürlich mit 16 oder 15 dann ins Internat hier gezogen, weg von zu Hause. Und dann immer wieder, wenn ich auch nach Hause konnte, zur Familie gefahren und so, dann wird die Zeit einem schon ein bisschen bewusster und man kann sie, glaube ich, noch mehr genießen und freut sich einfach dann, sich zu sehen. Und das war schon auch so dann für mich ein Grund, wo ich gesagt habe, boah, ich freue mich einfach richtig wieder nach Hause zu kommen, als es dann mit Freiburg hier geklappt hat. Das war dann echt, ja, habe ich mich dann drauf gefreut und bin jetzt auch sehr, 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 sehr froh darüber, wie alles so lief. Und nichtsdestotrotz ist es auch auf jeden Fall oder schadet es, glaube ich, keinem Menschen mal, diesen Schritt zu gehen. Und auch für mich damals war es dann gar nicht so einfach, mal alles hier so stehen liegen zu lassen und aufgrund für den Fußball dann wegzugehen. Aber es hat mir gerade für meine Persönlichkeitsentwicklung neu irgendwo klarzukommen, dann da sich auch was aufzubauen und auch hat es mir, glaube ich, sehr viel gebracht für meine Persönlichkeitsentwicklung.
2022, 23, also zu der Saison, bist dann wieder zum Sportclub zurückgekehrt. Genau. Ihr habt sensationell am Schluss den zweiten Platz erobert in der dritten Liga. Wie gesagt, fast Meister geworden. Ich glaube, 2 Punkte am Schluss waren es Differenz. Mhm. War das die Saison deines Lebens?
Also war auf jeden Fall eine der besonderen, kann man ganz klar sagen. Und man muss echt, es hat sich ja nicht so abgezeichnet, muss man auch. Also die Entwicklung war unfassbar. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass wir echt gut sind, so vom Potenzial her. Aber Potenzial ist ja nicht immer gleich Leistung. Also da muss schon viel passen, dass das dann so die Wege nimmt. Und wirklich eine coole Zeit, wo ich sehr gerne dran zurückdenke, wo ich im Nachhinein sage, die Zeit hätte man vielleicht noch viel mehr genießen können. Aber wir waren auch so in unserem Flow drin und haben gearbeitet und wollten dann immer mehr und haben dann die Spiele für Spiele gezogen. Aber wir hatten wirklich halt einen tollen Charakter in der Mannschaft, unfassbaren so Arbeitsethos, wir haben uns gegenseitig gepusht. Wir hatten brutal harte Duelle auch im Training um Plätze, um Spielzeit und dann kam immer noch von oben mal der eine oder andere runter, dann wurden auf einmal wieder 2 rausgeschossen, also es war dann schon echt hart, aber wie die ganze Gruppe, das ganze Team mit Staff, Trainerteam, alle drum und dran in dieser Saison so performt haben, war schon echt außergewöhnlich geil.
Wir haben über diese Saison schon ein paar Mal gesprochen, auch im Podcast und so, wir machen es gerne immer wieder, wenn man mal guckt, aus welchen Namen diese Mannschaft bestand damals, nur Atubulu im Tor, Philipp Treu, Max Rosenfelder, Jordi Makengo, Yannick Engelhardt noch dabei, teilweise Merlin Röhl, ne, spielt jetzt England, Thomas Stamm war jetzt euer Trainer bei Dynamo Dresden jetzt aktuell. Würdest du schon sagen, dass dann dieser Teamgeist vielleicht so der Schlüssel zum Erfolg war? Oder was genau, würdest du sagen, hat euch ausgemacht?
Ja, die Mischung. Also ich glaube, man braucht schon Qualität, um sowas Außergewöhnliches dann zu leisten. Wie gesagt, gerade das Potenzial war schon früh erkennbar. Trotzdem kann man oft auch durch ein paar Rückschläge und so kann das dann alles ein bisschen bröseln. Und bei uns hat sich das echt immer gefestigt, so eher so eine Erst-Recht-Mentalität. Und Wir haben einfach der Charakter von diesem, wie wir miteinander gearbeitet haben, wie wir auch miteinander respektvoll umgegangen sind und die Disziplin und so war echt gut. Und wenn der, der Grundkern der Mannschaft so gut ist wie dieser, dann hast du in der Fußballmannschaft natürlich immer mal ein paar andere, die mal nach rechts abbrechen, mal links abbiegen, wo du sagst, aber du holst dir alle wieder rein und du gehst diesen Weg gemeinsam. Und das haben wir da sehr, sehr gut hingekriegt. Und auch gerade die Führungsspieler waren halt auch von den Charakteren wirklich richtige Leader. Und dann kannst du sowas erreichen. Ja, das war cool.
Ja, ihr hättet als Meister ja gar nicht aufsteigen dürfen. Aber trotzdem hast du jetzt gesagt, klar, irgendwann hat sich vielleicht der Glaube entwickelt, okay, wir können es packen. Ich bringe heute ein bisschen die großen Fußballbeispiele, aber ich habe neulich die Doku über Jamie Vardy geschaut auf Netflix, wo es auch um diese Leicester-Saison ging, wo die dann auf einmal als Aufsteiger dann Meister wurden und so. Gab es bei euch so einen Moment in der Saison, wo ihr gemerkt habt, okay, wir können richtig, richtig weit nach oben kommen in der Tabelle?
Ja, wir haben schon Spiel für Spiel so, also wirklich angegangen und wollten dann da einfach immer unsere Siegesserie so weiterhalten und haben auch einfach den Anspruch an uns gehabt. Dass wir jetzt wirklich so gesagt haben, wir wollen Meister werden, kann ich mich jetzt gar nicht so richtig dran erinnern. Aber ich glaube schon, dass es mal so 6-7 Wochen dann, als wir dann wirklich so weit oben standen und auch Elversberg, glaube ich, hatte mal ein bisschen geschwächelt, weil am Anfang waren die, glaube ich, ganz klar. Ja. War schon so, ey, warum nicht so? Jetzt sind wir so weit, jetzt wollen wir auch unbedingt. Und das hat dann das Trainerteam damals auch so nochmal kommuniziert. Und dann haben wir schon gesagt, ey, warum jetzt nicht? Das wäre nochmal ein Titel, wo jeder wirklich mitnehmen kann. Ja. Und für mich persönlich war es ehrlich gesagt dann echt schade, dass diese Regel gibt, weil für mich natürlich unfassbar gewesen, auch nochmal Zweitliga zu spielen, das wäre so echt ein Traum gewesen. Aber klar, die Regel muss man dann so akzeptieren natürlich, das ist, hat wahrscheinlich auch seine Gründe. Aber wäre interessant gewesen, mit dieser Mannschaft Zweitliga zu spielen. Also da wäre ich dabei gewesen, hätte ich Bock gehabt.
Ja, Marco hat jetzt ja schon die ganzen Namen aufgezählt. Im Nachhinein ist er dann vielleicht leicht zu sagen, aber hattest du schon damals das Gefühl, Philipp Treu, Attu, Max Rosenfelder und so, die Jungs können es echt packen, weil es haben ja extrem viele aus dem Jahrgang wirklich geschafft.
Im Laufe der Saison dann schon. Also die ersten paar Wochen ist sowas nicht erkennbar. Aber dann, wie die Entwicklung stattgefunden hat und wie wir auch dann wirklich die Drittligamannschaften so beherrscht haben und du hast gemerkt, wir sind halt von der Spielintelligenz, von der Spielanlage drüber, wir waren aber wirklich auch athletisch drüber. Also wenn ich jetzt sehe, Max, Philipp und so, Jordi, die haben ja auch einen Speed und eine Qualität, die einfach in der dritten Liga nichts verloren hatten. Das kristallisiert sich dann schon raus.
Wie waren die Jungs so charakterlich oder so vom menschlich drauf? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Atu mal nehme oder Philipp Treu, die haben irgendwie so eine gewisse Aura, ne, auf dem Platz auch. Hatten die das damals auch schon? Oder wie waren die drauf, die Jungs?
Top, also wirklich alle top. Also muss ich immer sagen, das habe ich auch damals schon gesagt, weil mich viele gefragt haben, als ich zurück wieder nach Freiburg kam, haben mich viele dann so das erste halbe Jahr danach gefragt, und wie ist es so, wie sind die Jungs so? Und ich konnte echt immer nur Gutes sagen. Da war weder Arroganz noch irgendwie, wenn jemand runterkam, alle professionell. Alle auch dann, wenn es sein musste, einfach mal ihren Job gemacht, ohne jetzt irgendwie dann sich zu viel Gedanken über alles zu machen. Warum muss ich jetzt zweite Mannschaft spielen? Das war eben Robby Wagner, Merlin Röhl war mal unten, Kenneth Max und so, die waren alle immer mal wieder oben. Und trotzdem hatten wir dann unten auch so einen geilen Spirit, dass die Jungs Bock hatten, bei uns zu spielen. Das haben wir dann geschafft und das war das Gute. Und aber charakterlich alle top, wirklich auch von der Aura, wie du jetzt gesagt hast, bei Atu und so, deshalb, also. Ich habe mir dann ein paar Videos angeguckt, bevor ich gekommen bin, die ganze Rückrunde, habe ich alle Spiele mal angeguckt, dass ich mich ein bisschen darauf vorbereiten konnte. Und da habe ich auch schon gesehen von der Ausstrahlung, okay, das ist halt ein Bundesliga-Torwart. Und das war dann, hat sich dann alles schon bestätigt.
Gibt es da irgendwelche witzige Anekdoten oder Geschichten aus dieser Saison, die vielleicht auch immer wieder Thema sind, wenn ihr euch seht? Du lachst schon so ein, zwei.
Schwierig. Wir haben viel gelacht in dem Jahr, das muss ich schon sagen. Wir haben schon viel Scheiße gemacht, auch zum richtigen Zeit. Ich glaube, das ist auch wirklich eine Qualität einer guten Mannschaft. Also wir saßen morgens, wir haben in diesem Besprechungsraum da unten neben den Physios, da sind wir morgens alles hingekommen mit dem harten Kern, sage ich jetzt mal, mit 800 Leuten, haben erstmal wirklich ein bisschen Blödsinn geredet und haben einfach auch gelacht zusammen. Wusste dann aber, okay, wenn es dann losgeht, wenn Video losging, wenn Training losging, war der Schalter um und wir waren professionell. So, das war schon auch ein Qualitätsmerkmal der Mannschaft. Aber jetzt was irgendwie eine spezielle Sache, fällt mir jetzt eigentlich nicht ein. Aber wir haben schon viel gelacht, auf jeden Fall in dem Jahr auch.
Stark. Ja, springen wir mal noch ein bisschen weiter. Du hast am Anfang auch schon über die Saison 24-25 gesprochen, die jetzt ja nicht gut lief, einfach verletzungsmäßig und dann auch noch die Kopfverletzung und so weiter. Das ist ja eigentlich, klingt ja nach einem Jahr zum Vergessen. Positiv gesehen, was hast du da rausgenommen aus dieser Zeit, was dich vielleicht auch jetzt weiterbringt?
Ja, das ist auf jeden Fall die Zeiten auch vorübergehen. Also, dass man einfach, man muss und kann diese Phasen überstehen und es bringt einfach dann auch nichts. Klar, ich glaube, es ist okay, wenn es einem dann auch mal schlecht geht. Ich glaube, das muss ich dann auch einfach mal zulassen und ich war dann einfach ja, Tage, Wochen auch immer schlecht drauf, so, wo ich eigentlich nicht so der Typ für bin. Aber das habe ich schon gelernt, dass es auch okay ist, dann einfach mal ja, das auszuhalten und das halt mal dann nicht schön ist. Und trotzdem glaube ich, wenn man das alles wieder umdreht, war ich dann auch irgendwie auch froh und dankbar, dass es mir jetzt wieder so gut geht. Also es war dann schon, man konnte wieder dann die ersten Schritte gehen. Man hat einfach das versucht zu kontrollieren, was man nur wirklich halt irgendwie beeinflussen kann und das auch dann ausüben. Dann nächste Schritte in der Reha. Das waren halt dann kleine Schritte, aber es waren Schritte so. Und dann warst du für die kleinen Schritte irgendwie dankbar. Und auch, dass das außenrum im Privatleben dann vieles gut und schön ist. Und da, glaube ich, ist der Fußball dann ja auch nur ein Teil. Und dann habe ich schon auch relativ schnell geschafft, wieder positiv nach vorne zu gucken, habe die nächsten Ziele gesetzt. Klar hat man sich dann so die Gedanken um die Zukunft ein bisschen gemacht. Aber auch da sage ich nach, nein, vielleicht war es ja dann auch für die Entscheidungsfindung gut, dass das so passiert ist. Ja, aber glaube ich, gerade diese Widerstandsfähigkeit in schlechten Zeiten, das habe ich im Fußball immer wieder gehabt. Ich hatte immer wieder viele Verletzungen leider. Und doch hat es mir für mein Privatleben und allgemein für mein Leben, glaube ich, extrem viel gebracht. Und da bin ich schon ein Mensch, der immer versucht, das Positive zu sehen und auch dann, wenn es vielleicht auch nicht so viel Positives ist, aber das dann mitzunehmen und zu behalten, ja.
Ja, und dann hast du dich dafür dann irgendwann entschieden, okay, nach der Saison ist dann die Karriere vorbei. Ist das schon für einen aktiven Fußballer eine extrem schwere Entscheidung, oder? Wie schwer ist es dir gefallen?
Ja, muss ich schon sagen. Also man hat es immer wieder so ein bisschen im Kopf, weil einfach auch während einer Verletzung, wenn man halt weiß, die Verletzung ist jetzt nicht in ein, zwei Wochen vorbei, sondern das geht jetzt echt noch ein paar Monate, ist man ja schon auch einfach unglücklich mit der jetzigen Situation und dann kommt man schon auch mehr ins Grübeln logischerweise, ob das dann so noch Sinn macht, weil man einfach merkt, boah, der Weg ist jetzt wieder lang und klar, kommt in ein gewisses Alter, komme ich nochmal. Ich muss so viel wieder investieren, um wieder nur an den Ursprung zu kommen, wo ich vor der Verletzung war. Und klar, in meinem Alter ist dann die Entwicklungsmöglichkeit auch irgendwo begrenzt. Das sind dann schon Gedanken, die einem durch den Kopf gehen. Ich bin dann auch mit meiner Freundin mal ein paar Tage weggefahren, habe auch hier im Verein dann gesprochen, ob es okay ist, wenn ich einfach mal eine Woche nicht da bin. Das habe ich dann gemacht und das tat mir dann auch nochmal gut. Und ich hatte erste Gedanken, erste Tendenzen waren schon da. Aber bei sowas sollte man sich dann schon ein bisschen Zeit lassen. Habe noch mit meinen besten Freunden, meiner Familie noch mal ein bisschen gesprochen, einfach so meine zweite oder dritte Meinung einzuholen, wie sie so die ganze Sache sehen. Und dann war für mich schon irgendwie klar, komm, das ist jetzt der Step mit dem, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Ausblick so. Und dann aber noch mal die letzte Reha hoffentlich mit allem geben, was ich kann, noch mal 100% jede Einheit in der Reha, um dann hoffentlich noch mal auf dem Platz stehen zu können. Und das ist dann auch so gekommen.
Sehr gut, ja. Also du wirkst auf jeden Fall sehr ausgeglichen, sehr, sehr happy mit der Entscheidung, das ist doch schön. Und du hast ja auch parallel noch studiert, hast du einen Bachelor gemacht. Willst du uns kurz einmal verraten, was du studiert hast und wie gut hat es geklappt während dem Kicken?
Eigentlich ganz, ganz gut. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert an der Fernuni Hagen, also relativ basic. Habe dann aber auch so überlegt, mache ich Sportmanagement, was mich natürlich mehr interessiert hätte. Habe dann aber auch mit ein paar Leuten gesprochen, die haben gesagt, das wird mir wahrscheinlich in der Breite ein bisschen mehr bringen. Und es hat eigentlich dann ganz gut funktioniert, weil in den Vereinen und den Trainern, das war dann zu der Zeit in Trier, habe ich wieder angefangen. Ich war in Regensburg auch leider ein paar Mal verletzt und dann war schon wieder so der Gedanke, machst du was nebenher? Und als ich dann nach Trier gewechselt bin, habe ich dann Fernstudium angefangen, was halt einfach so ein bisschen kompatibel war. Und Trainer wusste Bescheid, die haben mich immer unterstützt. Das war dann auch immer so, wenn Prüfungsphase waren. Ich war zwar immer im Training da, außer halt in den Tagen. Und hat aber für mich keinen Einfluss gehabt, ob ich jetzt spiele oder nicht spiele. Das habe ich dann wirklich zu schätzen gewusst. Und die haben mich echt unterstützt. Und deswegen hat es eigentlich gut geklappt. Es war schon dann, die Prüfungsphasen waren hart, muss ich sagen. Da habe ich dann schon mal durchgeknüppelt. Aber danach das Gefühl, wenn man es dann geschafft hat, war es schon umso wichtiger. Und mir war das schon immer wichtiger, wenn man dann in Anführungsstrichen nur Regionalliga spielt oder mal dritte Liga. Klar ist das in der Zeit super und so und ist ein tolles Leben. Aber man muss schon gucken und muss danach auch noch was tun. Und da hatte ich dann schon auch die Zeit, wenn man ehrlich ist, um sich mal noch mit Selbstdisziplin ein bisschen hinzusetzen und was für die Birne zu machen, was mir sicherlich auch dann nicht geschadet hat. Und nochmal, wenn man das dann geschafft hat und auch mit der Bachelorarbeit dann fertig war, war echt ein schönes Gefühl. Und da war ich dann auch ein bisschen stolz, dass ich das nebenher dann so gemacht habe.
Jetzt haben wir ungefähr 31 Minuten, haben wir ungefähr rum. Hydration Break bei der WM haben wir, ne? Also trink ruhig, schenk dir ruhig nochmal was ein. Kannst du mir gerne auch nochmal ein bisschen reinmachen, wenn du gerade in der Hand hast. Ja, vielen Dank. Ich stelle derweil mal die nächste Frage, nämlich den Trainerschein oder Trainerscheine hast du ja auch in der Tasche mittlerweile. Vielen Dank. Vielleicht kannst du uns ja gleich mal erzählen, welche das sind und wann für dich überhaupt, Marius, hast du auch noch?
Ich habe noch, danke.
Genau. Okay. Und wann für dich überhaupt klar war, so, dass es in die Trainerrichtung geht?
Also in meiner Laufbahn hatte ich schon immer das Gefühl, so boah, Trainer könnte echt was für mich sein, aber wieder mit dem Hintergrund, was wir vorhin kurz hatten, früh Spielführer oder Kapitän gewesen und immer so ein bisschen Verantwortung fürs große Ganze schon früh gesammelt, dann hatte ich schon immer so das Gefühl, boah, das könnte mir richtig Spaß machen und auch gerade bisher beim Austausch auch mit deinen Trainern, wenn du jetzt irgendwo Mannschaftsrat bist oder Kapitän bist, und da hatte ich schon immer das Gefühl, es war dann so eine Phase Ende 20, da habe ich mich echt auch voll dafür interessiert, so Richtung Kaderplanung, Sportmanagement und so. Also halt dann vielleicht Sportdirektor, so in diese Richtung. Habe ich auch dann während Corona mich mal hingesetzt, wo ich sag mal, da war ich dann mit dem Bachelor fertig und habe mir überlegt, was kann ich noch so machen. Und dann habe ich schon auch in diese Schiene mal so ein, zwei Jahre echt richtig interessant gefunden. Und dann haben wir in Homburg damals mit Saarbrücken und Elversberg im Saarland, gab es so ein Angebot für die B-Lizenz, da habe ich mich dann direkt eingeschrieben. Den habe ich dann auch gemacht mit ein paar Jungs. Und habe dann in Homburg so erste Trainererfahrungen gesammelt bei der U19. So habe ich es jetzt letztes Jahr auch gemacht hier, dass ich dann selber gespielt habe, aber nebenher einfach, wenn es ging, zwei, dreimal die Woche noch zu den Jungs einfach ein bisschen Trainererfahrung zu sammeln.
Hier war es die U14, glaube ich.
Genau, und letztes Jahr, das habe ich dann, als wir dann Drittliga waren, habe ich es nicht mehr gemacht, weil dann Drittliga auch zu intensiv war. Und jetzt in der Regionalliga wieder war ich letztes Jahr auch wieder bei der U14 und habe das dann auch so ein bisschen nebenher gemacht. Und ja, da habe ich jetzt letztes Jahr auch echt, wir hatten ein cooles Trainerteam und habe ich auch da wieder richtig, richtig Spaß gehabt und habe gemerkt, ey, das ist jetzt einfach der nächste Schritt. So, man weiß nie, ob dann irgendwann in ein paar Jahren, 10 Jahren, wann auch immer, vielleicht nochmal was anderes kommt. Aber jetzt erstmal so habe ich gesagt, ich möchte es auf jeden Fall versuchen und habe richtig Bock, jetzt nach dem Fußball erstmal diese Schritte weiterzugehen, mich da zu verbessern, weiterzuentwickeln und dann gucken, ob da, ja, was da so geht.
Jetzt werden die nächsten Monate extrem spannend, dein Leben dreht sich quasi um 180 Grad. Also du wirst dann ab nächster Saison, das können wir verkünden, von der U19 der Co-Trainer von Julian Wiedensohler. Gleichzeitig wirst du bald Papa, haben wir erfahren. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dazu noch. Also vom Spieler auf dem Platz dann quasi doppelte Verantwortungsposition. Mhm. Bist du auch ein bisschen aufgeregt vor allem, was jetzt kommt?
Schon, aber wirklich überwiegend mit Vorfreude. Mhm. Klar. Papa zu werden jetzt und so, das ist schon aufregend, aber auch ein bisschen Respekt davor, vor allem jetzt, das kommt, aber es ist wirklich wunderschön und wir freuen uns total. Und gerade in Kombi mit dem neuen Job jetzt ist genauso die Vorfreude da wirklich, also auch mit dem ganzen Team, Staff-Team, ich glaube, also ich habe ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl, so hat mich einfach richtig gefreut, wo ich gesehen habe, dass das klappt und bin jetzt wirklich gespannt, wie es losgeht und auch jetzt die letzten Tage haben mich viele Leute so gefragt, und freust dich jetzt? Und weil jetzt ist ja doch eigentlich ganz normal, ich hatte jetzt so eine Pause und normal geht jetzt morgen die Spielerlaufbahn wieder los und jetzt ist es halt anders, deswegen kann ich das noch nicht so ganz beurteilen, aber ich habe einfach mega Bock, jetzt mit den Jungs auf den Platz zu gehen und aus einer anderen Perspektive da zu helfen, mich weiterzuentwickeln, einfach Gas zu geben und freue mich wirklich sehr drauf.
Was glaubst du, was dich so erwartet auch dann? Du hast gesagt, morgen geht es dann los. Wie werden so die ersten ein, zwei Wochen sein? Ihr habt euch ja schon ausgetauscht mit Julian, hast du vorhin erzählt.
Ja, ja.
So ein paar Vorbereitungen habt ihr ja schon getroffen. Was glaubst du, was erwartet dich so ab morgen?
Einfach viele neue Eindrücke. Ich glaube, die will ich einfach aufnehmen. Bin gespannt. Will die Jungs erstmal richtig kennenlernen so. Und einfach auch für mich, glaube ich, muss ich ein bisschen Alltag reinkriegen. Das wird für mich schon spannend, weil es einfach anders sein wird. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir da ein cooles Team, wo wir da wirklich uns gut absprechen können und einfach sich weiter über Fußball zu unterhalten, weiter sich zu verbessern, jetzt ein bisschen aus einer anderen Perspektive, aber trotzdem war jetzt gerade auch die letzten Jahre als erfahrener Spieler in der U23, ist es ja auch nicht so, dass du einfach nur dein Spiel machst und dann, also es war immer dieses große Ganze, wo mich ja die letzten Jahre auch hier immer beschäftigt hat, ob es dann auch in der Kabine ist, ob es auf dem Platz ist, ob es dann, wenn ich verletzt war, im Trainerteam ist, das und jetzt habe ich da einfach vielleicht noch einen Tick mehr Einfluss, noch einen Tick mehr Möglichkeiten, mich einfach zu beteiligen und da freue ich mich drauf.
Nimm uns mal so ein bisschen mit, du hast schon gesagt, jetzt ändert sich's, wahrscheinlich musstest du letztes Jahr noch Läufe machen im Urlaub zum Beispiel oder so, das hat sich vielleicht ein bisschen, vielleicht hast du trotzdem gemacht, weiß ich nicht, aber jetzt du warst...
Oder letztes Jahr nicht.
Oder letztes Jahr nicht, jetzt ist verjährt, jetzt ist egal, aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, auch wenn ihr unterwegs wart, immer mal wieder kommt man ja gedanklich an den Punkt, okay, jetzt nächste Saison geht's weiter und was für Gedanken machst du dir dann? Machst du dir Gedanken zum Beispiel über irgendwelche taktischen Sachen oder über irgendein Training oder so und schreibst du dir mal manchmal auch Sachen auf oder wie läuft das so, der Prozess?
Ja, ich bin schon so ein Fan von Aufschreiben, wenn ich das in den Kopf bekomme. Das mit den Läufen war echt witzig jetzt diesen Urlaub, deswegen musste ich jetzt gerade ein bisschen lachen, weil meine Freundin auch zu mir gesagt hat, so ja, schon mal, jetzt musst du ja gar nicht mehr laufen und so. Und ich kam vom ersten Mal, ich war im Urlaub natürlich auch ein bisschen joggen und so, irgendwann kommt auch das Gefühl, muss jetzt ein bisschen was machen, vor allem gerade im Urlaub, wenn man auch ein bisschen mehr isst als sonst. Und dann war schon so dieses Gefühl, ich kam nach Hause, ich habe gesagt, Schatz, das war unfassbar, ich konnte einfach während dem Laufen, weil ich bin am Wasser dann gewesen, bin stehen geblieben, habe kurz die Uhr ausgemacht, bin dann 5 Minuten später wieder weitergelaufen, so, weil natürlich die letzten Jahre immer alles getrackt wurde, musst dann diese Läufe, dann machst du dann wieder einen Sprint, einen Richtungswechsel, macht alles Sinn und habe ich dann wirklich auch immer durchgezogen, weil ich wusste, ich brauche es für mich, ey, und mache es jetzt nicht irgendwie für einen Trainer, sondern ich brauche es für meinen Körper. Und gerade in meinem Alter war es immer die Voraussetzung, fit zu sein und mit einem guten Gefühl in eine Vorbereitung zu gehen, die dann hart genug wird. Aber das war jetzt schon anders und natürlich macht man sich dann jetzt, ich habe mir noch in der Pause die ganzen Spiele der Jungs angeguckt. Das hat dann Spaß gemacht, ein bisschen WM ging jetzt los, also man kann ja immer Fußball gucken und man schaut dann schon mit einer Perspektive drauf, weil wir auch jetzt mit Julian viel gesprochen haben, wie wir da ein bisschen spielen wollen, uns ein bisschen abgeglichen, wie wir Fußball sehen und das, glaube ich, matcht alles ziemlich gut und trotzdem sieht man immer wieder neue Eindrücke und gerade jetzt dann Fußball zu gucken mit der Perspektive, dass ich selber jetzt ins Trainergeschäft einsteige, ist irgendwie, macht nochmal mehr Spaß, wie als Spieler zu gucken.
Und hast du schon, also du hast schon gesagt, du hast schon logischerweise eine bestimmte Art von Fußball irgendwie im Kopf, auch in Absprache mit Julian, den ihr vielleicht spielen lassen wollt. Aber inwieweit ist der auch flexibel? Also ihr werdet wahrscheinlich Grundprinzipien haben oder so und dann, aber das System zum Beispiel kann sich auch immer wieder verändern oder wie gehst du da rein? Denkst du, okay, das wird sich jetzt die nächsten Monate, Jahre bei dir eh nochmal verändern?
Ich glaube, ich habe ganz viele Erfahrungen in meinem Leben gemacht, wo mir dann auch so ein bisschen eine Meinung gibt. Mhm. Nichtsdestotrotz ist jetzt auch ganz klar Julian der Cheftrainer und wird dann da auch die wichtigen Entscheidungen, sage ich mal, treffen und wir werden uns da austauschen. Ich habe auch gesagt zu ihm, ich werde da immer meine ehrliche Meinung ihm sagen und habe da auch meine Erfahrungen gemacht. Nichtsdestotrotz, wenn er dann rechts sagt, gehen wir nach rechts und wenn er nach links sagt, gehen wir nach links. Also ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass wir da so eine gute, ehrliche Beziehung haben können, wo natürlich trotzdem er dann im Endeffekt der Hauptentscheider ist. Aber trotzdem hat er mir auch wirklich ein gutes Gefühl gegeben, dass ich mich da voll einbringen darf und kann und das will ich auch machen. Nur dann entsteht da auch ein guter Austausch und gute Entscheidung, glaube ich. Und da muss man einfach auch ein bisschen probieren. Für mich wird es eben auch viele neue Eindrücke geben, weil ich muss ja auch immer ehrlicherweise sagen, von außen sieht es dann alles immer ein bisschen einfacher aus, als es dann tatsächlich ist. Und da bin ich einfach, freue ich mich auf neue Erfahrungen.
Ihr habt euch vor deinem Urlaub besprochen, hast du gesagt, mehrmals zusammengesessen. Ja. Um was ging es dann? Ging es dann auch tatsächlich schon so um Taktik, um Grundprinzipien? Die gibt es ja eh vom SC so ein bisschen auch Leitlinien so ein bisschen vorgegeben. Oder ging es da eher um so, wann ist Trainingsstart, was brauchen wir alles und so weiter? Oder sind es die Basics, die im Hintergrund sowieso schon alle abgekackt waren?
Sowohl als auch. Also wir haben uns schon Zeit genommen, über alles so ein bisschen zu sprechen, auch irgendwelche Fragen, die ich dann hatte, irgendwelche Fragen, die er an mich hatte und er hat dann auch immer wieder gesagt, dass er es erfrischend findet, jetzt auch mal jemand dazu zu bekommen, der frisch vom Fußball kommt, weil bei ihm es einfach schon ein bisschen länger her ist und deshalb haben wir uns eigentlich sehr gut ergänzt, haben einfach mal über Fußball geredet und trotzdem dann immer wieder auch gewisse Sachen einfach mal abzugleichen und dann haben wir schon gemerkt, dass wir eigentlich ja, grundsätzlich von grundlegenden Sachen in dieselbe Richtung gehen wollen, glaube ich. Und doch, natürlich gibt es immer Sachen, die sich jetzt wahrscheinlich auch erst ergeben werden, wenn wir wirklich im täglichen Austausch sind und täglich miteinander arbeiten. Also ich glaube, da werden schon noch Sachen kommen, wo wir vielleicht auch mal unterschiedlicher Meinung sind. Hoffe ich auch, weil ich glaube, das ist wichtig. Aber wie gesagt, mein erstes Bauchgefühl war richtig cool.
Top. Dann auf jeden Fall dafür schon mal vorneweg viel Erfolg. Wir haben es angesprochen, du wirst jetzt demnächst Papa, anders als bei einem Trainer oder wenn man jetzt dann an die Seitenlinie geht, da gibt es einen Trainerschein und eine Papa-Lizenz habe ich jetzt noch nirgends gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du uns da mal erzählen, ob es da was gibt oder ob du ein Trainingslager fürs Papa-Sein besucht hast.
Nee, das jetzt nicht, aber es gibt schon verschiedene Kurse, die man, also Geburtsvorbereitungskurse und verschiedene Bücher, wo man dann natürlich auch mal gern liest. Ich bin eh so ein Freund von Fachliteratur, wo man dann mal sagt, ey, wo ich Inhalt irgendwie was mitkriege. Und ja, meine Freundin hat mir da was, glaube ich, geschenkt sogar so aus Spaß ein bisschen. Aber da kann man schon vieles nachlesen und ist klar, Austausch, wie so oft. Ne? Ein paar in meinem Freundeskreis, ich bin jetzt 34, haben schon Kinder, bekommen Kinder. Meine Schwester hat jetzt vor knapp einem Jahr auch einen Kleinen bekommen. Ja, da kann man sich schon austauschen und wie gesagt, im Endeffekt, glaube ich, kann man viel in der Theorie dann besprechen. In der Praxis ist das Entscheidende. Ne?
Dann hoffen wir dir natürlich, hoffen wir, dass alles gut läuft und wünschen dir natürlich alles Gute. Privat, aber natürlich auch hier beim SC Freiburg. Ich glaube, die Vorfreude bei dir ist groß und die Freude hier im Umkreis mit allen, mit denen wir jetzt gesprochen haben, die freuen sich alle, dass du weiter dem Verein erhalten bleibst. Und wie so viele, die es vor dir hier gemacht haben, diesen Weg, SC Freiburg Fußballschule und dann hier einfach noch weitergehen beim SC Freiburg, ich glaube, das ist eine coole Sache und wir drücken dir die Daumen und wünschen dir viel Erfolg. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Ging doch relativ schnell rum, oder? Was glaubst du, wie lange haben wir jetzt? Gut, ich habe vorhin mal kurz verraten, ne? Ja. Hydration Break war 31 Minuten.
Knapp 40 dann wahrscheinlich
jetzt, genau, oder? Genau, jetzt ungefähr, ja. Gutes Zeitgefühl hast du auf jeden Fall schon mal, ja.
Vielen lieben Dank, nee, danke, dass ich hier sein durfte.
Gerne,
richtig
gerne.
Spaß gemacht, Dankeschön.
Sehr gut, vielen Dank dir.
Ja, immer ganz schön ist, wenn wir Podcast aufnehmen, dann sind die Jungs und Mädels, die hier bei uns zu Gast sind, sowieso ein bisschen in Redelaune und dann kommen wir immer cool ins Gespräch. Und Patrick Lienhardt hat uns gerade noch ein bisschen off-Record erzählt, das hätten wir aber googeln können und ihr genauso, deswegen können wir es auch gern sagen, welche Trainer er eigentlich hatte, so hier als Jugendspieler, also von Clemens Hartenbach angefangen, über Patrick Beier, auch Markus Sorg, der jetzt ja bei Barcelona im Trainerteam ist, Christian Streich natürlich, also hat er da wirklich ja, Top-Leute in seiner Ausbildung und das hilft ihm natürlich wahrscheinlich auch jetzt in seiner neuen Rolle, den Jungs da vieles mitzugeben.
Vielleicht reiht er sich ja irgendwann mal ein.
In 30 Jahren, sagt einer, ich hatte den Patrick Lienhardt als Trainer, genau. Ja. Und jetzt kommen wir zum zweiten Interviewgast. Wir haben vorher schon gesagt, das Philipp und Lienhardt Duo, da haben jetzt den Lienhardt-Part haben wir schon abgehakt. Jetzt kommt der Philipp noch, Philipp Himmstedt, ist hier Sportpsychologe in der Freiburger Fußballschule. Und mit ihm ja, haben wir über verschiedene Themen gesprochen. Natürlich, wie sieht so eine klassische Arbeitswoche von ihm aus? Spoiler, gibt es gar nicht so richtig. Und natürlich auch über verschiedenste psychologische Themen und ganz viel Spaß damit. Ja, Philipp, willkommen im Podcast. Wir wollen vielleicht mal mit einer ganz einfachen Frage anfangen. Erzähl doch gerne mal ein bisschen was über deinen Werdegang. Wie bist du denn beim SC gelandet?
Boah, das ist direkt spannend, aber ja, schön, dass ihr hier seid, schön, euch hier zu haben. Ja, ist die Frage, wie weit ich da jetzt aushole.
Wir haben Zeit.
Ich glaube, der kürzeste Weg, das zu erzählen, ist, dass der SC, glaube ich, am meisten irgendwie ausmacht, diese Beständigkeit zu haben und dieses langfristige Arbeiten mit Menschen. Und ich glaube, das ist was mir extrem Spaß macht. Und ich glaube, das zweite vielleicht Kernmerkmal hier von der Fußballschule ist dann eben schon, dass man es hier auch schafft, die Spieler von der Fußballschule weiterzubringen, bis in den Profikader zu schaffen. Und ich glaube, das sind, finde ich, so zwei Faktoren, die das Arbeitsumfeld hier extrem attraktiv machen, warum ich mich da am Ende dafür entschieden habe, hier zum SC zu kommen.
Aber erzähl doch gerne mal, was und wo hast du studiert? Du kommst auch nicht aus der Ecke, glaube ich.
Ich bin immer weiter südlich gewandert, sozusagen mit meinem Studium. Also ursprünglich komme ich aus Peine, ist in Niedersachsen zwischen Braunschweig und Hannover, und habe dann Psychologie studiert und ja in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Im Bereich psychische Gesundheit, also sozusagen relativ klassisch psychologisch, und war dann auch in der Unternehmensberatung und hatte da aber dann schon immer, ja, ich glaube, wie so als kleines Kind, irgendwie wollte ich immer gerne Sportkommentator werden, und schon irgendwie die Idee, im Sport arbeiten zu wollen, und mich aber gleichzeitig irgendwie immer gefragt, wie bedeutungsvoll ist eigentlich sozusagen dieser Kontext, reicht mir das, ist das sozusagen wichtig genug, und war dann vielleicht am Anfang auch skeptisch, inwieweit ich dann vielleicht jetzt hier auch Spielern oder Trainern irgendwie in diesem Kontext wirklich weiterhelfen kann, so wie soll das psychologisch sozusagen funktionieren? Hey, kann ich da jetzt wirklich einen Mehrwert schaffen? Und fand das immer, ja, war mir dann nicht so sicher. Und ich glaube, das ist was mir jetzt tatsächlich irgendwie auch manchmal hilft, dann vielleicht noch Trainer oder Spieler besser zu verstehen, weil ich selbst dann als studierter Psychologe schon überlegt habe, boah, kann das wirklich helfen? Und ja, habe mich dann aber einfach dafür entschieden, okay, jetzt bin ich noch jung genug, diesen Traum oder diese Idee von im Sport zu arbeiten, das irgendwie zu verfolgen, und habe dann gesagt, ja, ich mache das jetzt einfach mal und dann schauen wir, wohin es führt, und habe für mich jetzt hier dann schon auch nochmal festgestellt, ja, vielleicht ist Fußball schon nicht das Wichtigste auf der Welt, aber für jetzt hier in der Fußballschule, die Jungs, die hier sind, da ist es schon einfach deren Leben, ja, und selbst wenn das dann vielleicht nicht im Vergleich zu anderen Sachen die gewichtigsten Probleme sind, ist es einfach hier deren Leben, und dann ist es halt doch einfach sehr wichtig.
Ja. Und man sieht ja auch bei der WM, dass es ja auch viele Menschen bewegt, die Sportart, und auch vielleicht im Idealfall sogar zusammenbringt.
Ja.
Von dem her ist es ja schon irgendwo sinnstiftend. Wir sind natürlich ganz tief in die Recherche eingestiegen. Wir sind auf dein LinkedIn-Profil und da steht das Wort Ironman.
Ah, ja.
Das heißt, wie sportlich bist du denn noch aktiv oder warst du aktiv auch?
Ja, ich glaube, ich habe schon relativ viel Sport gemacht. Genau, in der Jugend habe ich auch dann Tennis und Fußball gespielt und hatte dann leider eine schwere Rückenverletzung, weshalb ich das dann nicht weitermachen konnte. Und dann hat der Arzt mir empfohlen, als rückenschonende Sportarten also Freistilschwimmen und Fahrradfahren. Und da ist dann schnell der Triathlon draus geworden. Und da wird man schnell süchtig und will schnell mehr und länger und schneller und viel Zeit damit verbringen. Ja, und habe das dann, glaube ich, schon wirklich intensiv betrieben. Ist jetzt gerade nicht mehr so super ausgeprägt. Also ja, ich mache jetzt schon noch, genau, wahrscheinlich 4-5 Mal die Woche Sport, aber halt eben nicht mehr 6 Stunden am Tag.
Was denkst du, wie wichtig ist es für einen Sportpsychologen oder für eine Sportpsychologin, selbst sportlich aktiv gewesen zu sein, um zum Beispiel auch mal so Rückschläge, du hast jetzt von einer Rückenverletzung gesprochen, sowas selbst mal erlebt zu haben oder vielleicht auch im Fußball der unbeliebte Bankplatz zum Beispiel?
Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Perspektiven drauf. Manche sagen auch, ja, es ist vielleicht auch gerade gut, wenn man vielleicht auch sportartfremd ist oder ja selber irgendwie einen anderen Hintergrund hat, weil man vielleicht auch Sachen, die jetzt nicht automatisch so sein müssen, einfach akzeptiert, wie man es vielleicht akzeptieren würde, wenn man in diesem System schon so drin ist. Ich finde es persönlich schon eher hilfreich. Ich habe das Gefühl, dass es auch dann teilweise in der Interaktion mit den Jungs hilfreich, weil man dann ja schon auch Erfahrungen gemacht hat, so ein bisschen Gefühle dafür entwickelt hat. Und nichtsdestotrotz ist, glaube ich, ein häufiger Fehler, dass man zu sehr von eigenen Erfahrungen darauf schließt, wie es jetzt bei anderen ist. Und ich glaube, da ist schon wichtig, da auch immer mal wieder rauszuzoomen und nicht nur zu denken, ja, okay, bei mir war das ja jetzt so, als ich verletzt war, habe ich das und das gedacht. Und das ist vielleicht schon auch dann eine Kernaufgabe, die die Psychologie hier beschreibt und vielleicht auch irgendwie anders macht, ja, dass sie sich nicht zu sicher ist in ihren Urteilen und zu sagen, ja, ich weiß ja jetzt quasi alles schon, was bei dir passiert, sondern das irgendwie rauszufinden, gemeinsam zu erfragen, gemeinsam zu erleben und dann gemeinsam irgendwie auf Lösungen zu kommen.
Ich nehme das Stichwort Bankplatz mal auf. Über Dennis Undaff wurde ja viel oder wird viel gesprochen teilweise, der sich mit einem Bankplatz begnügen musste, jetzt zweimal reinkam, aber dann sehr entscheidend war. Ist das so ein typischer Fall bei dir vielleicht, dass es einen Spieler gibt beispielsweise, der wochenlang irgendwie nicht gespielt hat oder immer nur von der Bank kam, bei dem es aber darum geht, ey, kann ich hier bleiben, auch das nächste Jahr über? Ich habe jetzt gerade so ein bisschen Sorgen, irgendwie ich muss spielen und so. Ist das so ein klassischer Fall bei dir?
Ich finde es erstmal spannend, dass ihr jetzt quasi so ein Beispiel einbringt. Kann ich natürlich verstehen. Und gleichzeitig.
Ist Quatsch.
Nee, ist kein Quatsch, aber ich finde sozusagen, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Eben genau aus dem Grund, ja, man weiß nicht, was die einzelnen Leute bewegt und dann sozusagen aus außenstehenden Perspektiven, ja, wenn ich jetzt sozusagen nie mit Dennis Undaff geredet habe, da irgendwie Ideen oder Meinungen zu haben, das finde ich oft schwierig.
Es geht jetzt um den Fall, genau, ne? An sich. Ja. Gibt es hier vielleicht auch oder sind das so klassische Themen bei dir eher?
Ja, ich glaube, so die Palette ist relativ breit. Es ist oft, ja, geht es gar nicht nur darum, das ist ja jetzt so ein bisschen aus was Negativem kommend sozusagen. Also es ist oft eigentlich auch gar nicht so problemorientiert, sondern was wir irgendwie schon versuchen und was ich irgendwie auch versuche, so die Sportpsychologie oder diesen ganzen mentalen Bereich so zu etablieren, dass er mehr oder weniger halt gleichberechtigt neben anderen taktischen, technischen Kraft, Athletik, Inhalten und so weiter steht und dass es eben halt nicht nur so defizitorientiert ist, ja, also wenn ich nur davon komme von, ah ja, du hast ja jetzt das Problem und deshalb müssen wir das vielleicht irgendwie angehen, sondern ja, wir sagen irgendwie alle, dass es wichtig ist. Ich finde auch jetzt, wenn du WM sagst, wenn man sich so die Interviews nach den WMs anschaut, ich finde Gründe, warum man gewonnen oder verloren hat, also ich höre da selten irgendwie technische Sachen oder taktische Sachen. Ja, irgendwie sind eigentlich fast jeder Grund für Sieg oder Niederlage wird irgendwie auf mentalen Dimensionen sozusagen beschrieben. Und das finde ich auch ganz interessant. Ich frage halt hier die Spieler, was eigentlich regelmäßig so am Anfang der Saison, was würdet ihr sagen, wie wichtig ist der Kopf für einen sportlichen Erfolg? Und dann ist die Durchschnittsantwort, das ist ganz interessant, auch wirklich, es kommt immer auf 75%. Und das finde ich dann schon spannend, ja. Und das zeigt dann für mich schon auch, ja, das muss jetzt gar nicht nur so problemdefizitorientiert sein, sondern es ist einfach, ey, guck mal, das ist auch ein Feld und da können wir uns noch so viel verbessern und da ist irgendwie so viel Raum. Lass uns doch da quasi gemeinsam gucken, wie wir uns positiv entwickeln können. Und nichtsdestotrotz, klar, das kann irgendwie auch ein Thema sein, über das man sprechen kann. Aber
nicht 75% der Trainingseinheit wird für mentale Gesundheit oder mentale Geschichten aufgewendet wahrscheinlich, oder? Und auch spannend eigentlich für dich dann wahrscheinlich, oder?
Ja, das sind dann sozusagen die Anschlussfragen, die tatsächlich dann darauf folgen. Dann frage ich immer, ja, wie viel trainiert denn so in der Woche? Und dann ist die Durchschnittsantwort, was weiß ich, vielleicht 15 Stunden. Mhm. Und dann sage ich, ja, wie viel macht ihr so bewusst mental? Und dann ist die Antwort im Schnitt wahrscheinlich irgendwie 0,1 Stunden oder so. Mhm. Das finde ich dann schon mal die erste spannende Diskrepanz. Oder ich halt sage, okay, es ist 75% wichtig, aber ich mache 0% dafür. Und das passt dann vielleicht wieder ganz gut mit dem zusammen, was ich am Anfang gesagt habe, worum ich Zweifel hatte, boah, so wie soll denn Psychologie wirken und weshalb ich das den Jungs auch gar nicht zum Vorwurf mache, weil es vielleicht schwer ist, überhaupt zu begreifen, wie sozusagen dieser Wirkmechanismus ist, ja, oder wie das irgendwie wirklich helfen kann oder für sich auch erstmal anzunehmen, dass das nicht was ist, das automatisch immer so ist, so, sondern dass ich vielleicht über wie reagiere ich emotional auf irgendwas, dass ich darüber Steuerungsfähigkeit habe und dass es nicht einfach nur da ist. So, und ich glaube, das ist vielleicht eine Fehlannahme, die viele haben, die halt glauben, okay, ja, so, und dann war ich halt wütend. So, und dann, wenn ich halt wütend bin, dann verliere ich halt den Kopf und dann mache ich halt das und das. Und da vielleicht auch erstmal so ein Verständnis für entwickeln, ah nee, das ist jetzt gar nicht zwingend, dass das so passieren muss und du hast irgendwie die Kompetenz und Fähigkeiten, das zu verändern und das zu steuern, das zu gestalten. Ja, das ist, glaube ich, dann so oft der erste Schritt.
Wie viel von solchen Einzelgesprächen führst du so in der Woche? Kann man das so pauschal irgendwie sagen, so im Schnitt? Oder ja, ist mal im Sommer mehr oder im Winter mehr oder im Winter früher dunkel, die Jungs irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, das kennt man ja auch so von der Allgemeinheit.
Oder problemorientiert.
Ja, stimmt, richtig.
Boah, zeitlich, also jahreszeitliche Zusammenhänge habe ich da jetzt noch nicht feststellen können. War jetzt auch nur, ich glaube, was ist es in der Woche? Ich habe es mal für mich angeschaut, dass es im Prinzip so eigentlich mit 2/3 der Mannschaft ungefähr jeweils ist, bei der U19 und bei der U23, weil es mich selbst auch mal interessiert hat. In der Woche sind es vielleicht 20,
okay,
würde ich sagen, ja.
Oh, viel. Ich dachte, dass so viele sind, ne?
Ja, doch. Und dann ist, glaube ich, klar, das ist so das Haupt Wirkungsfeld, würde ich sagen. Und ich glaube, dann entsteht natürlich aber auch viel so im Zwischendurch.
Also du bist ja für die, um das mal kurz noch einzuordnen, für die U23, U19 und U17 zuständig. Luca Hauser, dein Kollege, ist für die jüngeren Jahrgänge da zuständig. Wie kann man euch so die Arbeit so generell vorstellen? Montags morgens geht's los, 8 Uhr bis, keine Ahnung, mit Mittagspause 17 Uhr und Freitagmittag um 12 Uhr der Stift fallen gelassen? Wahrscheinlich eher nicht, ne?
Nee, das ist ziemlich weit weg.
Genau. Wie sieht die Woche aus ungefähr?
Ja, ich glaube, wie gesagt, der eine große Baustein ist die Arbeit in diesen Einzelgesprächen. Der zweite große Baustein ist, glaube ich, dann die Begleitung von den Trainings. Ich glaube, das ist was extrem wichtig ist, wenn du sozusagen als Sportpsychologe hier irgendwie wirksam sein willst und was erreichen willst und was den Jungs vermitteln willst, dass es irgendwie halt in der Lebensrealität von den Jugendlichen oder den Erwachsenen, je nachdem, stattfindet. Deshalb versuche ich dann schon viel auch auf dem Platz mit dabei zu sein, die Dinge, die wir besprochen haben, die wir erarbeitet haben, auf dem Platz direkt umzusetzen, da vielleicht dann auch Tipps zu geben, ja, dass es eben nicht nur sowas Steriles ist, was dann irgendwie in irgendeinem Büro von irgendwelchen Stühlen stattfindet und mit meinem Leben oder mit mir als Fußballer quasi gar nichts zu tun hat. Deshalb auch viel bei den Spielen dabei, versuche ich dabei zu sein. Ich glaube auch da, weil es zusätzlich irgendwie auch wichtig ist, um die ganzen Prozesse in der Mannschaft mehr mitzukriegen, besseres Verständnis dafür zu entwickeln. Genau, das sind wirklich, glaube ich, so die Hauptbausteine, die regelmäßig stattfinden und dann kommen unterschiedliche Dinge dazu. Manche sind sozusagen weniger regelmäßig, aber dann geht es auch natürlich mit den Trainern drum, sich auszutauschen. Was vielleicht sind Inhalte, die wir, sozusagen mentale Inhalte, die wir sehen, ja, wenn wir jetzt dann auch beschreiben, warum haben wir denn am Wochenende gewonnen oder verloren? Wie können wir die denn vielleicht trainieren? Wie können wir das denn umsetzen? Welche Spieler fallen dir gerade auf? Welche psychologischen Inhalte findest du denn jetzt sinnvoll, vielleicht mit der Mannschaft zu besprechen? Also sozusagen der Austausch mit den Trainern ist wahrscheinlich dann so der dritte große Baustein. Und dann kommen viele Kleinigkeiten mal hier, mal da dazu. Mhm. Aber genau, Vorbereitung von den Gesprächen und den Dingen, das ist dann tatsächlich was, glaube ich, genau, wenn ich dann vormittags herkomme oder das morgens das zuerst mache, dann oft Gespräch mit einem U23-Spieler, die ja auch vormittags trainieren, dann das U23-Training und dann mittags dann im Anschluss wieder Gespräche daran mit den Trainern und dann wahrscheinlich abends meistens nochmal ein Jugendtraining.
Wie oft sprichst du so von einer gesamten Gruppe? Kommt es häufiger vor, von einer gesamten Mannschaft zum Beispiel, dass du da irgendwie Inputs gibst zum Thema Motivation oder keine Ahnung?
Ja, wir haben, das ist auch ein bisschen unterschiedlich, je nach Mannschaften und Zeitfenstern. Wahrscheinlich kann man jetzt im Schnitt sagen, dass es so ein 2-Wochen-Rhythmus ist. Genau, es gibt auch manchmal kleinere Gruppen, so mit denen wir dann speziell was erarbeiten. Letztes Jahr hatten wir so eine Leadership Group gemacht, wo wir halt speziell so Führungsthemen mit einer bestimmten Gruppe an Spielern besprochen haben. Und dann ja, ist es so ein bisschen auch nach zeitlicher Verfügbarkeit. Ist in der U23 jetzt dann teilweise einfacher, weil es ja alles Berufsfußballer sind und haben da für uns dann auch ja, so die Erkenntnis gewonnen, dass es halt cooler ist, das Ganze in so kleineren Gruppen zu machen, weil wenn du dann zu 8 bist mit mir, kann man vielleicht besser die Dinge besprechen, sagt jeder was, fühlt man sich vielleicht auch wohler, vielleicht auch mal was zu sagen, was eben nicht perfekt ist. Das finde ich tatsächlich nämlich auch interessant, ja, dass eigentlich, egal ob du jetzt Amateurathlet oder Profiathlet bist, die Probleme sind eigentlich oft genau die gleichen oder die Herausforderungen. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, nicht diese Probleme zu haben, sondern einfach nur einen guten Umgang damit zu haben. Und ich glaube, das ist schlussendlich auch das, was dann sozusagen gute und erfolgreiche Athleten von vielleicht weniger erfolgreichen Athleten unterscheidet. Nicht, dass die Guten keine Probleme hätten, sondern dass sie halt für sich Lösungen und Methoden haben, um damit umzugehen.
Und wie sieht deine Rolle aus, wenn du jetzt bei einem Training bist oder bei einem Spiel? Du sagst, du möchtest dann quasi ein Umfeld schaffen, was nicht so steril ist. Du hast vorher ein Beispiel genannt, du hast zum Beispiel einen Spieler, der vielleicht irgendwie mit der Emotion Wut vielleicht nicht so perfekt umgeht oder du sagst, da gibt es noch Luft nach oben. Kann man sich das dann so vorstellen, Spieler X rastet während einem Spiel aus und du guckst ihn dann an und hebst den Zeigefinger und erinnerst ihn dran, was haben wir denn letzte Woche besprochen oder wie interagierst du mit den Spielern während einem Training oder während einem Spiel?
Werbung.
Jobrad ist uns allen ein Begriff in Freiburg, aber kennt ihr schon Jobrad Loop? Bei Jobrad Loop findest du eine große Auswahl hochwertiger Markenräder für jede Lebenslage. Professionell refurbished, fair im Preis und mit Gewährleistung. Egal ob E-Bike für die Stadt, Tourenrad oder Lastenrad. Bei Jobrad Loop ist mit einem täglich wechselnden Angebot aller Topmarken für jeden Geschmack etwas dabei. Und das Beste, die Bestellung ist super easy. Einfach dein Wunschrad online auswählen, dank unserer aktuellen Aktion gratis nach Hause liefern lassen und dann 14 Tage entspannt Probe fahren. Mit dem Code SCPodcast-Loop26 sparst du dir die Versandkosten. Das sind bis zu 99 Euro je Rad. Jobrad Loop. Used Bikes. Great Rides.
Werbung Ende.
Ja, ich glaube, es ist schon auch ein Unterschied zwischen Training und Spiel natürlich. Und gleich muss man schon achtsam auch dafür sein, dass die Spieler, kann es einfach nur eine gewisse Menge an Informationen dann irgendwie auch verarbeiten und wenn dann der Trainer Inhalte vorgibt, der Co-Trainer dir noch irgendwelche Mannschaftssachen sagt und dann sagt der Physio vielleicht noch was und dann will der Sportpsychologe auch noch was sagen, dann finde ich, musst du ein bisschen aufpassen, weil dann kommt am Ende irgendwie nichts an. Ich glaube, es ist dann schon eher zum einen grundsätzlich diese beobachtende Rolle zu haben für diese Prozesse erstmal, die in der Mannschaft passieren, die vielleicht auch im Trainerteam passieren, die zwischen Mannschaft und Trainerteam passieren. Dann grundsätzlich, glaube ich, schon vielleicht eher so einen positiv motivierenden Zugang dazu zu haben und die Spieler einfach stark zu machen, weil schlussendlich ist es das, worum es dann immer in den Wettkampfsituationen geht, einfach möglichst gut zu sein so, und Probleme zu lösen, ist dann eher was dann vielleicht irgendwie in den Trainings stattfindet. Und klar gibt es das schon, aber auch, da ich dann mit Spielern, mit denen ich dann vielleicht im Einzel bin und wir haben bestimmte Sachen erarbeitet und bestimmte Themen und dann taucht vielleicht genau diese Situation auf, dass es dann schon ja vielleicht irgendwie nochmal ein Signal gibt oder eher vielleicht man in der Halbzeit einmal auch kurz dann 2 Minuten dazu spricht, vielleicht auch einfach nochmal erinnert und ja, dann darüber den Kontakt hatte.
Ja, wir sind jetzt eher mit negativen Themen zum Beispiel eingestiegen, Bankplatz oder so. Und wir haben uns aber natürlich auch im Vorfeld von dir so ein bisschen noch ein paar Stichworte geben lassen, was so deine Arbeit angeht. Und da hast du uns unter anderem das Stichwort Fokuslenkung genannt, wenn es um deine Arbeit geht. Was hat es damit auf sich?
Ja, ich glaube, das ist vielleicht sogar mein Lieblingsbeispiel. weil das, glaube ich, ein so eine große Fähigkeit ist, die dir einfach in vielen Situationen hilft. Und eben was ist, was jetzt nicht irgendwie gegeben ist und unkontrollierbar. Und ich finde, das passt auch nochmal ganz gut, schon auch dann zu negativen Beispielen, ja. Aber das klassische Beispiel, was ich mit den Mannschaften nur Jungs mache, kann ich jetzt auch gerne mal mit dir machen oder die zu Hause zuhören, das gerne auch mal versuchen. Ja, wenn ich dir jetzt sage, denk nicht an deine Mutter. Ja, es darf jetzt kein Bild von ihr aufkommen, es darf kein Name von ihr auftauchen, so auch ihre Haarfarbe nicht. So, ich sehe dich lachen, es funktioniert nicht gut. Ja.
Du hast gesagt, Bild im Kopf, sofort Bild im Kopf. Nein,
nein. Genau, und das ist das, was automatisch passiert und was unser Gehirn grundsätzlich nicht gut kann. Ja, wenn wir irgendwie sagen, wir wollen das nicht, davon geht es nicht weg. Das ist aber unser intuitiver Zugang, den wir haben, wenn wir Probleme haben, wenn wir uns über Fehler vielleicht ärgern, wenn wir uns mit Druck beschäftigen, was auch immer die Themen sind, dann sagen wir ja, das soll weggehen. Okay? Sag mir mal 5 Spieler von der französischen Nationalmannschaft.
Die jetzt gerade spielen?
Ja. Okay. Du kannst auch ehemalige. Ja, ehemalige
okay.
Geht ja,
okay,
auch.
Dann Paul Pogba, nehme ich mal noch. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, wen haben wir? Hugo Lloris. Waren schon fünf.
Ja. Okay. Ja, hast du jetzt gerade in der Zeit an deine Mutter gedacht? Nee. Genau, und das ist genau das, wie es sozusagen funktioniert. Ja, es geht halt weniger darum, was will ich nicht, so, sondern sich halt darauf zu konzentrieren, okay, wo lenke ich denn meine Aufmerksamkeit stattdessen hin? Was ist denn jetzt was mir hilft, was jetzt für mich funktional ist? Und im Fußball ist es dann ja, okay, jetzt habe ich einen Fehlpass gespielt und ärgere mich darüber, aber in dem Moment ist er halt vergangen. Ja, also du kannst es jetzt nicht mehr beeinflussen. Ich glaube, das ist auch so eine klassische Idee von der Sportpsychologie. Ja, versuch die Sachen zu beeinflussen, die du beeinflussen kannst. Und wenn du den Fehlpass gespielt hast, kannst du ihn, also es bringt quasi sozusagen nichts, sich darüber zu ärgern. Ja, und dann geht es halt eben darum, für sich sozusagen diese Fähigkeit zu haben, okay, ich merke jetzt gerade, mein Fokus, meine Aufmerksamkeit ist bei irgendeiner Sache, die mir eigentlich gerade nicht hilft, was irgendwie für mich nicht funktional ist, was mir in meiner nächsten Aktion, in der Leistung einfach nicht hilft. Wie schaffe ich es denn, meine Aufmerksamkeit an einen Punkt zu richten, sodass es mir eben hilft?
Ja, spannend. Aber ist es dann nicht nur was Temporäres? Also ich meine, beim Fehlpass hilft es vielleicht, weil dann kommen wieder 10 gute Pässe im Idealfall. Aber wenn ich jetzt wirklich ein größeres Problem habe und dann denke ich die ganze Zeit an 5 französische Nationalspieler, aber davon geht das Problem ja nicht weg. Also es ist nicht auch ein bisschen, also
was ich meine. Ja, ja, das war jetzt quasi nur ganz, ganz abstrakt quasi, um das Prinzip einmal zu erklären. Genau, wenn es dann aber größere Sachen sind, ist es ja auch das. So, komme ich jetzt zum Beispiel hier zu euch in den Podcast? Oder bleiben wir beim Fußball. bin ich jetzt dann vor dem Spiel und denke ich dann, okay, ja, das kann jetzt irgendwie schief gehen. Und oh, jetzt letztes Mal, als ich irgendwie ein Halbfinale gespielt habe, da habe ich ja die letzten 3, also ich kann ja nur eine Sache gleichzeitig denken. Und dann denke ich halt entweder, okay, letztes Mal, als ich Halbfinale gespielt habe, habe ich 3 Fehlpässe gespielt in den ersten 5 Minuten und bin richtig scheiße reingekommen und war mega nervös. Das ist ja quasi ein Gedanke, den ich haben kann. Oder ein alternativer Gedanke oder was Alternatives, was ich halt machen kann, ist von mir aus, ich rufe mir nochmal Spielszenen in Erinnerung, ja, und gehe in Gedanken vielleicht einfach nochmal Spielszenen durch, wo ich eben erfolgreich war, wo irgendwie Sachen vielleicht gut funktioniert haben. Oder ich versuche den Fokus dann eben von diesen negativen Aspekten wegzulenken, indem ich mir von mir aus überlege, okay, was sind jetzt die Sachen, die eigentlich nochmal wichtig sind? Was ist denn jetzt vielleicht irgendwie ein guter Laufweg, der heute besonders gefragt ist oder was auch immer, ja? Aber eben diese Klarheit für sich zu haben, okay, ich merke jetzt gerade, meine Aufmerksamkeit ist auf dem Punkt. Das ist für mich nicht hilfreich in meiner Leistungserbringung. Wie schaffe ich es, meine Aufmerksamkeit auf was anderes zu lenken oder was ist was Sinnvolles anderes, sozusagen, wo meine Aufmerksamkeit hingehen kann. Eben weil dieser Nichtbefehl sozusagen an mein Gehirn halt nicht funktioniert.
Du wolltest vorhin an deine Flasche greifen, also Hydration Break Nummer 2 können wir gerne weiterführen, haben wir vorhin auch schon gemacht, also trink gerne was
Markus,
jederzeit.
Markus, der Flüssigkeitswerft.
Ja, genau.
Wichtig ist auch heiß.
Also 37 Grad, wir sitzen zwar in einem klimatisierten Raum, aber immer mal zwischendrin ein bisschen was trinken ist gut.
Ja. Und wir sitzen ja auch hier in der Fußballschule, das haben wir glaube ich auch noch nicht gesagt, und hier geht es ja extrem viel um Sport, um Fußball, das ist ja ganz klar. Gleichzeitig haben wir jetzt aber auch schon natürlich mit vielen Leuten von hier gesprochen, auch mit Pädagoginnen und so weiter. Und da haben wir so mitgenommen, dass es euch sehr wichtig ist als Team, dass sich die Jungs nicht nur in Anführungszeichen als Fußballer definieren. Wie schafft ihr das?
Ja, ich glaube, das ist sozusagen, haben wir jetzt vielleicht so ein bisschen kurz diesen Leistungsaspekt von Sportpsychologie angerissen. Das ist, glaube ich, der eine große Bestandteil und Dann gibt es, glaube ich, noch die zweite Säule, ist eben dieses Umfeld, Identität, Persönlichkeit und die dritte ist wahrscheinlich psychische Gesundheit. Und ja, das ist, auch wenn wir hier relativ erfolgreich darin sind, Spieler aus der Fußballschule in den professionellen Fußball zu bringen, schafft es auch hier der Großteil nicht. Ja, und ich glaube, das dürfen wir irgendwie oft nicht vergessen, wenn wir auch über die Jungs reden, dass es hier irgendwie auch keine, ja, dass die nicht nur Spieler sind, sondern dass sie einfach, ja, erstmal Jungs oder Jugendliche sind, die hier sind, die hier ihr Leben leben und dass das sozusagen vielleicht erstmal an erster Stelle steht. Und tatsächlich, ich finde es auch spannend, erstens, glaube ich, weil es einen Wert für sich hat. Und zweitens beschreiben es eigentlich auch alle ganz gut, dass dieses, ey, ich habe noch was anderes in meinem Leben und ich mache irgendwie noch was anderes in meinem Leben und da kriege ich auch irgendwie Selbstwert raus, da merke ich auch, ich bin erfolgreich, da merke ich auch, ich kann das gut, dass das eigentlich vielleicht auch eher befreiend ist, weil ich dann nicht diesen Druck habe, ja, Fußball ist mein Alles und wenn dann im Fußball irgendwie vielleicht mal was nicht klappt oder ich verletzt bin oder was auch immer, dann alles sofort zusammenkracht, so, sondern ich habe irgendwie noch andere Säulen, die auch stabil stehen. Und das befreit dann in meiner Erfahrung oft die jetzt hier Fußballer, aber auch in anderen Kontexten sogar auch die Athleten dann sogar noch besser zu sein in ihrer Leistung, weil dann vielleicht einfach auch nicht so viel Druck da drauf ist. Und ja, ich glaube, das ist was alle Sportler eint, dass sie eigentlich am besten sind in den Situationen, in denen sie halt nicht nachdenken, ja, in denen sie irgendwie frei sind. Mhm. Und ich glaube, das ist was da hilft.
Jetzt wird das Wort Mindset ja wahnsinnig oft benutzt, fast schon inflationär, kann man sagen. Hast du das Gefühl, dass die Bedeutung von den psychologischen Aspekten aktuell genug Wertschätzung schon bekommt? Also ja, wird da genug beachtet? Wird die Sache genug beachtet oder könnte da noch mehr gehen?
Ja, ich glaube, da könnte aus meiner Perspektive viel mehr gehen. Ich meine, wenn ich dir die Zahlen und die Zeiten, die ich dir am Anfang gesagt habe, das zieht sich für mich durch. Für mich könnte das noch einen höheren Stellenwert bekommen, weil ich finde, man auch oft sieht, ja, dann, wenn du jetzt über Mindset redest, ja, das ist irgendwie so ein Buzzword, was ich teilweise echt ein bisschen auch schwer zu ertragen finde, in was für Kontexten das so verwendet wird oder dann ja, auch immer dieses, okay, ja, mentale Stärke. So, auch ein Wort, was ich echt nicht mag, weil es, glaube ich, dann zum Beispiel auch da eher so um mentale Flexibilität geht. Also so, was heißt jetzt stark? Ich muss da jetzt irgendwie doll dagegen drücken oder ich darf jetzt nicht aufgeregt sein. So, ich glaube, wir haben viele irgendwie auch dann diese Berichterstattung beispielsweise jetzt vor dem WM-Finale 2014 von Mertesacker und so verfolgt. Ja, nee, das sozusagen, das gehört einfach dazu oder das ist oft so in Teilen, das hat jeder. So, wie schaffe ich es dann irgendwie damit umzugehen? Wie schaffe ich es irgendwie flexibel zu sein? Und was bedeutet jetzt Mindset für dich? Ja, und ich glaube, dann wissen wir schon ganz gut, was vielleicht so Mindset-Parameter sind, die dazu führen, dass ich dann erfolgreich bin im Sport, ja, und auch im Leben. Ja, und das sind dann schon so Sachen wie, ja, ich sehe Sachen vielleicht eher als Herausforderung statt als Problem. Ich suche nach Lösungen, anstatt mich gedanklich die ganze Zeit nur sozusagen mit diesem Problem zu beschäftigen. Oder zum Beispiel, ja, wie veränderbar sind eben diese Dinge? Ja, das, was ich am Anfang gesagt habe mit dem, ja, das ist jetzt nicht einfach da und ich kann das oder ich kann das nicht, sondern so, ja, ich kann das halt lernen. Was brauche ich irgendwie dafür, das zu lernen? Und ich glaube, das nochmal mehr herauszuarbeiten, auch oft mit den Spielern oder Jugendlichen hier, ja, ist was extrem wertvoll ist und dann man vielleicht auch nochmal so ein klareres Bild bekommt, was sozusagen dieses Mindset sozusagen eigentlich bedeutet.
Ich fand es sehr spannend, dieses mental flexibel sein, das habe ich noch nie gehört. Ja, in irgendeinem Interview oder so, es geht immer nur um mentale Stärke, wie du sagst, aber flexibel hat jetzt vielleicht im ersten Moment, wenn man so nur über das Wort nachdenkt, vielleicht ist nicht so eine positive Bedeutung wie zum Beispiel Stärke, wo jeder sagt, stark zu sein ist gut, aber flexibel zu sein, ja, kann ja genauso gut sein, wie du sagst.
Ja, ich glaube, dass es das einfach oft besser beschreibt. Oder mich würde dann schon auch interessieren, ja, wenn die Interviews, die du dann jetzt gehört hast, wo die Leute dann über mentale Stärke reden, wenn du sie mal fragst, was das eigentlich meint oder was das bedeutet, so, das ist, und was sie dann machen. So, ich glaube, klar, wenn wir jetzt irgendwie im Flow sind und wenn die Sachen alle gut funktionieren und perfekt laufen, ja, dann brauche ich auch nicht nachdenken. Aber oft, das ja, wir können uns ja nicht entscheiden, ob diese Gedanken da sind. Und dann sind sie vielleicht da. Und was mache ich dann? Ja, und das ist dann sozusagen das, kann ich jetzt damit flexibel umgehen, wenn jetzt das passiert, wenn jetzt 2 Stunden Regenunterbrechung ist? So, wie gehe ich damit um? Und ich glaube, das ist was oft der Auftrag ist. Und der ist oft auch schwer, ja, wenn ich jetzt diese irgendwie abstrakten Sachen in, ey, was mache ich denn dann eigentlich wirklich ganz konkret? Ja, klar kann ich dir jetzt sagen, konzentrier dich, aber was machst du dann? Mhm. Also, was machst du jetzt, wenn ich sage, konzentrier dich? So, dann weißt du ja nicht genau, was du machen sollst. So, und diese Punkte für sich zu übersetzen und da ja irgendwie auch nicht starr oder festgefahren zu sein, ich brauche jetzt immer das und das muss jetzt so laufen. Ich meine, Fußballspieler laufen jetzt nicht irgendwie immer nach dem super gleichen Muster ab. Es ist halt immer irgendwas anderes. So, und es geht halt, glaube ich, eher darum, sich irgendwie anzupassen mit diesen Sachen, vielleicht auch mit so einem Gedanken, der aversiv ist, ja, aber dann nicht so, oh, ich muss da jetzt gegendrücken und das muss unbedingt weg, sondern eher so ein, ah ja, okay, das ist da, und vielleicht für sich so zu akzeptieren, ja, ich bin Mensch, so mit menschlichen Gedanken und Gefühlen, und damit bringe ich sozusagen Leistung und nicht so dieses, ja, das gibt's alles nicht. So, ja, weil ich glaube, am Ende wirklich unabhängig von Niveau und Erfolg ist es immer da bei jedem.
Gibt es in dem Bereich eigentlich auch ein zu viel? Also, dass man vielleicht zu viel sich darüber Gedanken macht? Wie muss ich denken, wenn? Weißt du, wie ich meine? Ja, also, dass es dann einen negativen Effekt fast schon hat?
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Und das ist schon auch eine Herausforderung, die wir haben, was ich jetzt hier auch manchmal schon mit den Trainern diskutiere. Hast du halt auch unabhängig dann tatsächlich von nur irgendwelchen psychologischen Faktoren. Aber wenn jetzt einer besonders gut dribbelt, ja, weil der es einfach intuitiv gut macht, wenn ich jetzt anfange, mit dem zu diskutieren, ja, wie dribbelt man eigentlich richtig, dann wird er in der Tendenz wahrscheinlich irgendwie erstmal schlechter, weil er anfängt, über diese Sachen nachzudenken. Und habe ich ja auch gesagt, dass du eigentlich ja in diesen Flow-Momenten, wo du eigentlich nicht nachdenkst, wo du voll und ganz einfach im Moment bist, irgendwie intuitiv das Spiel spielst, das sind die Momente, in denen du am besten bist. Und ja, da sollte man schon aufpassen, dass man jetzt nicht anfängt, irgendwelche Spieler oder Jugendlichen, je nachdem, die intuitiv ihre Sachen gut machen. So, da brauche ich jetzt nicht hinkommen und sagen, ey, hast du mal eigentlich drüber nachgedacht, wie du jetzt mit Fehlern umgehst? Stell dir das doch nochmal vor und so. Und der normalerweise macht den Fehler und spielt einfach weiter. Und
man braucht ihn gar nicht erst einreden, so
nach dem Motto. Genau. Ne? Ja, und dann, das ist ja dann auch wieder das, wo lenke ich dann den Fokus hin, ja? Und wenn ich dann mit ihm diese Gespräche so führe und dann vielleicht auch so, ja, okay, Fehler und so, und diesen Fokus von ihm dann darauf lenke, dann ist er halt automatisch mehr da als bei den 5 französischen Spielern.
Hast du das Gefühl, dass das bei den Spielern eher mehr wird, dass sie sich damit beschäftigen, vielleicht auch privat, dass mal einer irgendwie, obwohl jetzt gerade keine Sprechstunde ist, sag ich jetzt mal irgendwie, wo es um solche Themen geht, ey, können wir da nochmal drüber reden, oder dass sich diese privat noch irgendwie Hilfe, in Anführungszeichen Hilfe nehmen, um über solche Sachen nachzudenken? Bei uns ist das ein bisschen eine andere Sache, aber man hat bei Nuatobolo, Merlin Röhl und so, die haben sich da teilweise so einen Stift vor die Augen noch, haben hinterher geguckt, um sich kognitiv da irgendwie auch nochmal zu erweitern, das Blickfeld irgendwie zu erweitern. Also nicht nur über Kraftraum, über Taktik, sondern weißt du, so über den Tellerrand hinaus irgendwie, merkst du das auch in dem Bereich, dass es da mehr wird?
Ich glaube schon. Ich habe jetzt fairerweise natürlich nicht so eine gute Stichprobe davon, wie es halt eben vor 20 Jahren war. Gleichzeitig, und das fand ich spannend, habe ich jetzt gerade diese Sommermärchen-Doku geguckt. Habt ihr auch geschaut?
Ja.
Und dann kommt der Jürgen Klinsmann mit seinen Fitnessmethoden. Und das finde ich interessant, weil dann siehst du da Übungen, die machen jetzt heute hier alle und da sagt keiner was dazu. Und dann sitzen die Nationalspieler von 2006, sitzen da und erzählen auch noch, ja, was haben wir damals gemacht, und die dachten, die verarschen uns, und dann irgendwie Bildschlagzeile, die machen jetzt hier Gummitwist und so. Ja, ja. Und ich glaube schon auch, dass es eben bei diesen mentalen Sachen auch so ein bisschen ist, das ist halt was, also ist jetzt auch nicht unendlich neu, aber was eher noch was Neueres ist. Und was vielleicht einfach noch eine Weile braucht, bis jeder vielleicht irgendwie Zugang dafür gefunden hat, bis man irgendwie ein besseres Verständnis dafür entwickelt hat, so wie ich beschrieben habe, ja, so wie es mir irgendwie selber auch ging. Und ja, ich glaube, dass die Bedeutung davon mehr wahrgenommen wird, dass es eben auch besser akzeptiert ist, sozusagen, dass ich jetzt dann hier, ich bin nämlich auch teilweise noch mit der Idee hergekommen, ja, vielleicht muss ich die Spieler fragen, so, ob sie das jetzt irgendwie nicht wollen, dass das irgendwie jemand mitbekommt. Und dann habe ich so am Anfang mal Spieler gefragt, so, keine Ahnung, jetzt kommen da, kommen irgendwie die Trainer noch hoch, so, sollen wir das irgendwie gucken, dass die das nicht sehen? Und die waren immer so, nee, ist mir egal, so, könnt ihr doch ruhig sehen. So, und ich glaube, das ist dann schon eine Entwicklung, die dann halt einfach mehr dahin geht, hieß, ey, wir versuchen besser zu sein, ja, und wir versuchen auch in diesem 75%-Block besser zu sein, und was sollte daran schlecht sein?
Ich glaube, das ist so auch so ein gesellschaftliches Ding irgendwie, ja, oder? Total. Dass wenn man irgendwie so sagt, ja, ich gehe zum Psychologen oder ich hole mir mentale Hilfe, dann hat man eigentlich immer am Anfang direkt das Negative eigentlich im Kopf. Ah, okay, was hat der für mentale Probleme so? Aber was stimmt bei dem nicht oder bei ihr oder wie auch immer, ne? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es daran liegt, ne, dass man es eher negativ betrachtet, aber dass das jetzt langsam aber sicher so aufgelöst wird, dass es auch eher positiv gesehen wird. Und dann, glaube ich, könnte ich mir schon vorstellen, dass viele auch offen sind dafür. Ich lass mir mal helfen oder ich gucke mir es mal an, ich lass mich mal betreuen oder beiseite stehen und so. Also könnte ich mir schon vorstellen, ja.
Ja, total. Also klar, die gesamtgesellschaftliche Perspektive auf diese Dinge spielt da natürlich eine Riesenrolle. Ich finde dann den Übertrag immer interessant, ja, wenn du, also sobald jetzt ein Spieler hier ganz bisschen was irgendwo spürt, dann ist er sofort beim Physio. Mhm. Da holt er sich auch sofort Hilfe.
Mhm, stimmt, ne?
So, und das ist ja einfach nur ein Support-System. Mhm. Und, oder jetzt wir in unseren Kontexten, also die, wenn du dir jetzt einen Arm brichst, die Wahrscheinlichkeit, dass du zum Arzt gehst oder dass Menschen dann zum Arzt gehen, ich habe es jetzt nicht erhoben, aber ich würde sagen, es ist wahrscheinlich 99%. Mhm. So, warum solltest du denn nicht äquivalent, wenn du einen Fehlpass spielst und dir dann immer, es muss ja jetzt auch nicht sein, dass du dir dann 90 Minuten Gedanken machst. Aber im Spiel machst du dir dann halt vielleicht 3 Minuten Gedanken und das sind 3 Minuten, die du halt im Spiel verlierst von deiner sozusagen bestmöglichen Leistung. Warum solltest du denn nicht versuchen, diese 3 Minuten auf 1 Minute oder auf 5 Sekunden zu bringen? Das sozusagen, ich finde, das sozusagen auf diese Weise zu denken, wie wäre es denn, wenn es was Körperliches wäre, was würde ich denn dann machen? Und dann ist immer, ja, klar, da hole ich mir sofort Hilfe, da gehe ich sofort dahin.
Stimmt, ne?
Warum sozusagen nicht auch bei diesen Themen das nutzen?
Ja, total. Ja, beim Thema psychische Gesundheit geht es ja vermutlich, korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, aber auch um Familiengeschichte von den Jungs teilweise. Die sind jetzt noch sehr jung und dann gibt es ja teilweise Themen, keine Ahnung, die Eltern lassen sich scheiden oder so weiter. Bist du da so im Bilde, wie so die familiäre Situation ist bei den einzelnen Jungs?
Ja, ich glaube, ich kriege natürlich ja immer nur die mit, die dann wirklich auch mit mir sprechen. Mhm. Und ich habe jetzt vorhin gesagt, das sind vielleicht irgendwie 2/3. Und da habe ich dann schon das Gefühl, ey, da weiß ich ganz gut. Weil ich glaube, am Ende ist alles Beziehung. Ja, und ich glaube, das ist was ich dann hier auch den Trainern vielleicht versuche nochmal zu vermitteln. Du kannst halt 1000 Mal und noch so gut deine Fußballsachen sagen. So, du musst es ihnen ja vermitteln und ihr müsst miteinander sein, ihr müsst in Beziehung sein, ihr müsst in Interaktion sein. Dann funktionieren all diese Sachen besser. Und deshalb ist das auch was, wie ich eigentlich immer meine Gespräche irgendwie anfangen oder, ja, weiß ich nicht, dann gehen wir irgendwie oft mal spazieren, wenn auch jetzt irgendwelche neue Spieler da sind, ey, einfach, keine Ahnung, dann versuche ich die als Menschen irgendwie erstmal kennenzulernen, ja, was sind die Dinge, die dich bewegen, die dich beschäftigen, wie ist Familie, was weiß ich, was magst du noch so, und erstmal vielleicht einfach nur über diese Dinge zu reden, weil man dann, glaube ich, irgendwie eine gemeinsame Basis hat, mit der man viel besser arbeiten kann, und man dann eben auch das, was ich halt vorhin meinte, dann mit Dennis Undav, das weiß ich ja aus der Ferne nicht. Mhm. So, und dann spielt irgendjemand nicht oder schießt keine Tore und dann interpretiere ich da irgendwas rein. Aber wenn ich halt vorher vielleicht schon weiß, okay, da ist irgendwie Familiensituation vielleicht schwierig, aber vielleicht frage ich mal, wie ist denn das jetzt gerade? Ist da irgendwie gerade was Unangenehmes für dich passiert? Denkst du da jetzt gerade viel drüber nach? Das hilft mir dann extrem in der Zusammenarbeit mit den Spielern. Deshalb glaube ich, dass das was wichtig ist. Ja.
Sind die Eltern auch manchmal dabei bei den Gesprächen? Gibt es das auch mal?
Also, es gibt es ganz vereinzelt. Grundsätzlich wollen wir versuchen, dass die Spieler kompetent oder die Jugendlichen, jetzt sage ich auch schon Spieler, ich finde, das ist so eine Kleinigkeit, ja, aber da finde ich, merkt man es manchmal ganz gut. Ja. Aber wir driften ja jetzt auch zwischen den verschiedenen Altersstufen vielleicht hin und her. Gibt's manchmal, aber grundsätzlich versuche ich halt schon, dass die Spieler kompetent darin werden, ihre Herausforderungen selber zu begegnen. Ich finde es meistens eher störend, weil ja, weiß ich nicht, dann fangen die Eltern vielleicht irgendwie an zu sagen, ja, bei ihm ist ja so und so. Ja. Und meine Erfahrung, ich war auch mal eine Zeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, also die Beschreibung von den Jugendlichen ist oft eine andere als die von den Eltern. Ja. Und deshalb interessiert mich halt schon primär die Beschreibung von den Jugendlichen selbst.
Jetzt gibt es ja in deiner oder in eurer, Luca haben wir vorher schon angesprochen, Arbeit, gibt es ja auch Grenzen. Beispielsweise, wenn es jetzt zum Beispiel um psychische Erkrankungen geht. Wie gehst du denn mit so einem Fall um, wenn du jetzt das Gefühl hast, da gibt es einen, der vielleicht intensivere Betreuung bräuchte oder vielleicht sogar Medikamente oder sowas? Wie gehst du mit sowas um?
Genau, das ist so die klare Grenze, die es irgendwie in diesem Feld gibt, weil Luca und ich jetzt beide keine Psychotherapeuten sind. Wir haben hier bei der Frauenabteilung haben wir auch Psychologinnen und Psychologen und da Mira, die ist Psychotherapeutin, bei der sähe es vielleicht nochmal ein bisschen anders aus. Genau, das ist bei uns klar, das ist dann irgendwie Ende des Auftrags. Aber trotzdem so fühlen wir uns schon ganzheitlich dafür verantwortlich, dass die Spieler eben in gute Betreuung kommen oder die Jugendlichen oder was auch immer es dann ist. Und haben uns jetzt auch bemüht, im letzten Jahr hier so ein bisschen so ein Netzwerk zu schaffen, dass wir eben schnell vermitteln können an Psychotherapeuten, an psychotherapeutische Kliniken, weil der Hauptfaktor dafür, also man weiß eigentlich ganz gut, je länger psychische Gesundheitsprobleme andauern, desto, und dann kannst du dir eigentlich alle negativen Sachen überlegen, ja, desto schlimmer werden sie, desto länger dauern sie, desto schwieriger sind sie therapierbar, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie wiederkommen, wenn sie einmal weg waren und so weiter und so weiter. Deshalb ist das eigentlich der Flaschenhals, dass man versucht, möglichst schnell in Behandlung zu bekommen, und eben deshalb haben wir uns so ein Netzwerk gebaut, wo wir es einfach möglichst schnell schaffen, die Jugendlichen weiter zu betreuen. Bieten da dann irgendwie auch natürlich immer gerne an, dass wir je nachdem, ob das jetzt vielleicht auch hier Fußball assoziiert ist oder Kontext assoziiert, dass wir dann auch in der Begleitung dabei bleiben, aber das ist dann was die Jugendlichen selbst entscheiden. Und manchmal gibt es vielleicht auch so Grenzfälle, wo wir uns dann vielleicht auch nicht ganz sicher sind, ob das hat das jetzt sozusagen schon einen klinischen Wert. Und auch da haben wir dann irgendwie Ansprechpartner, wo wir uns zum einen rückversichern können oder wo wir zum anderen auch relativ problemlos die Jugendlichen hinvermitteln können, wo es dann schnell mal, sage ich mal, ganz professionell abgeklärt wird.
Du bist ja zum einen eine Vertrauensperson des Spielers dann irgendwann auch. Klar, du hast gesagt, die Beziehung baut man dann irgendwann auch auf. Zum anderen bist du Angestellter des Vereins. Macht es diese Situation oder die Konstellation in der Situation dann schwieriger irgendwo?
Ja, ich glaube, das ist schon eine der Top-Herausforderungen. Und grundsätzlich was, wenn man jetzt vielleicht auch über Profibereich und so diskutiert, was natürlich so eine Ambivalenz hat. Es können Konflikte daraus entstehen und gleichzeitig sind wir uns hier einig, und das ist was ich vorher für mich irgendwie abgesprochen habe, weil es irgendwie wichtig ist, dass einfach klar ist, okay, der Spieler hat Priorität. So, und das ist, glaube ich, auch was, wie ich meine oder wir unsere Rolle verstehen, ja, irgendwie als Anwälte der Spieler da zu sein und für sie da zu sein. Und das ist sozusagen das höchste Gut. Und alles andere steht sozusagen hinten an. Müssen wir dann am Ende der Folge, wenn meine Vorgesetzten das gehört haben, vielleicht nochmal gucken, ob sie immer noch damit einverstanden sind. Ja, aber ich glaube, im Zweifel ist die Prioritätensetzung schon klar, Spieler vor Verein.
Jetzt wollen wir abschließend unseren Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen was mitgeben. Wir haben vorhin das eine Spielchen schon gemacht. Du hast bei einem Fachtag für SC-Mitarbeitende zusammen mit Luca, den wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, einen Workshop gegeben zum Thema Resilienz. Und da habt ihr ein paar gute Übungen im Alltag gezeigt. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hier in den Podcast irgendwie mit einbauen können. Hast du irgendwelche spontanen Übungen im Kopf, die jeder daheim machen kann für sämtliche Lebenslagen? Wir wollen jetzt nicht alles irgendwie durchgehen, aber gibt es irgendwas noch, wie jetzt zum Beispiel dieses kleine Spiel?
Ich glaube, das Zentrale, weil du jetzt quasi so konkret nach Übungen gefragt hast, ist oft, wie denken wir eigentlich über die Dinge nach? Und das gilt, finde ich, auch so beim Thema Resilienz. Ja, weil das ist so ein bisschen dieses mentale Stärke, mentale Flexibilität. Das Beispiel, was ich da gegeben habe, da habe ich angefangen sozusagen zu erzählen, ja, woher kommt denn das Wort Resilienz? Ja, und das ist ursprünglich ein Wort, was aus der Physik kommt und was beschreibt, dass Stoffe, die sich verformen, wieder automatisch in ihre ursprüngliche Form zurückfinden. Mhm. Diesen Schwamm zum Beispiel. Ja? Ich drücke in den Schwamm rein, der wird so eingedellt und dann kommt er automatisch wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Und das beschreibt eigentlich auch nochmal, und das ist vielleicht auch wieder so ein gutes Beispiel dafür, wie vielleicht dann dieses mentale Stärke, wie das dann irgendwie missverstanden wird, weil dieses, wir sind dieser Schwamm und es drückt irgendwas in uns rein und wir sind vielleicht kurz verformt, das ist was auch jedem passiert, auf unterschiedliche Art und Weisen, egal ob es jetzt im Sport, auf der Arbeit, in sozialen Beziehungen ist. Und ich glaube, erstmal da dieses Verständnis für sich zu haben, ey, das ist gar nichts, was ich jetzt so wegdrücken muss und was nicht da sein darf und was irgendwie böse und falsch ist, sondern es geht einfach darum, ja, das betrifft mich jetzt, das macht mich sauer, das macht mich traurig, das macht, dass ich drüber nachdenke, aber ich versuche sozusagen in diese Form zurückzufinden. Mhm. Und ich glaube, allein das ist was oft schon sehr erleichternd ist, diese vielleicht negativen Emotionen oder Gedanken einfach erstmal zuzulassen und die so zu normalisieren und dass sie irgendwie okay sind. Das ist tatsächlich was oft sehr befreiend ist und was ich vielleicht auch sagen würde, was schon 50% der negativen Emotionen reduziert, ja, weil oft ist gar nicht die Angst oder der Ärger oder was auch immer das Problem, sondern eben, dass wir diese Angst nicht haben wollen, dass wir diesen Ärger nicht haben wollen und dass das so schlimm für uns ist. So, wenn wir einfach okay damit wären, dass es jetzt traurig ist, dann ist es fein. Ich glaube, das ist so die eine erste, ja, Gedanke, ja, der viel verändert und konkrete Übungen. Ich glaube, so in diesem Thema Resilienz, vielleicht so als Beispiel, wenn du viel Gedankenkreisen hast, ja, also du hast irgendwie, ja, du denkst dann viel über die gleiche Sache nach, ja, im Fußball ist dann von mir aus der Fehlpass, den du die ganze Zeit gespielt hast, jetzt hier im Podcast, das Dumme, was ich irgendwie gerade gesagt habe, kommt mir die ganze Zeit immer wieder im Kopf oder du den, vielleicht auch morgen, was du unbedingt sagen willst oder was du unbedingt machen willst und du, oder deine Einkaufsliste, ja, und auch das sehr basic. Aber was echt gut funktioniert, ist, die Dinge zum Beispiel einfach aufzuschreiben. Also, was ich dann vielen empfehle, ist einfach so einen Zettel und einen Stift neben das Bett zu legen und dann die Gedanken aufzuschreiben. Und das ist echt interessant, weil man wird das gut sehen, die sind dann weg. Ja, und vorher hast du 30 Mal den Gedanken gemacht, dann konntest du vielleicht irgendwie nicht einschlafen und den dann aufzuschreiben. Genau, das sind vielleicht jetzt zwei bisschen kognitivere Ansätze. Und das ist dann auch was irgendwie eine Herausforderung ist in der Arbeit mit den Jugendlichen oder mit den Spielern. Was hilft jetzt wem? Und manche sind vielleicht, ja, finden ihre Lösungen nicht kognitiv, sondern durch irgendwelche körperlichen Sachen. Und ich glaube, was da oft gut funktioniert, sind vielleicht so Atemtechniken, ja, so als Standardmethode. Oder für wem das schwerfällt, sich da vielleicht irgendwie auf diese Boxatmung oder so zu konzentrieren, so progressive Muskelentspannung, ja, wo man seine Muskeln aktiv anspannt in einem gewissen Schema und sie dann wieder löst. Auch wenn man sich darauf mal einlässt, auch wenn es am Anfang vielleicht ungewohnt ist, merkt eigentlich jeder ganz gut, dass das einen, ja, guten Effekt hat, sowohl auf deine Psyche und, das finde ich dann schon auch immer interessant, ja, dass es dann Studien gibt, dass es da echt dann körperliche Korrelate dazu gibt, ja, Herzfrequenz geht runter, Stresshormon, Cortisol geht runter, ja, also dass du das, Blutdruck geht runter, also dass du das auch messen kannst.
Gut, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr interessante Geschichte und man kann da wirklich noch tiefer reingehen in die Materie, aber ich glaube, es war schon mal sehr interessant, mal reinzuhören. Vielen Dank dir und natürlich auch an Luca. Liebe Grüße an der Stelle nochmal. Danke, dass du da warst. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und dir auch natürlich noch eine gute Zeit.
Ja, danke. Hat Spaß gemacht mit euch. Ja, bis bald.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Ja, vielen Dank euch natürlich auch wieder fürs Zuhören. Wir sind am Ende angelangt und melden uns dann voraussichtlich aus dem Trainingslager in Schruns dann wieder. Das wird ab dem 22. Juli stattfinden. Also wir sind die nächsten 4 Wochen mit Urlaub beschäftigt, den wir bisher noch nicht hatten. Deswegen melden wir uns dann in der neuen Saison. Vielen Dank euch und bis dann. Ciao.